Sonntag, Check 24, Doppelpasstag. Ich freue mich, dass Sie dabei sind. So, dritter Advent, 15. Spieltag und die Favoriten haben sich alle keine Blöße gegeben, allen voran RB Leipzig, Gruppensieger in der Champions League, gestern ein 3:0-Sieg in Düsseldorf, damit momentan auch Tabellenführer. Timo Werner trifft und trifft und trifft und lässt seinen Trainer dementsprechend jubeln. Der große Gewinner ist aber an diesem Spieltag sicherlich Lucien Favre mit seinem BVB. Vierter Sieg in Folge. Das bedeutet, er ist punktemäßig der beste BVB-Trainer aller Zeiten. Dementsprechend gut seine Laune.
Ja, sehr gut. Natürlich.
Ja, wie er die Kurve bekommen hat, ne? Das wollen wir natürlich ganz in Ruhe heute besprechen. Und dann gibt es auch noch Jubel bei zwei anderen Vereinen. Befreiungsschlag nennt man sowas wohl. Der erste FC Köln schlägt Bayer Leverkusen 2:0. Der erste Sieg unter Markus Gisdol. Sehen Sie mal die Anspannung. Er und Horst Held freuen sich wahnsinnig. Ebenso in der Hauptstadt Jubel. Jürgen Klinsmann nach 2 Monaten endlich mal wieder auch ein Dreier. 1:0 gegen den SC Freiburg. Und damit sind wir auch schon beim großen Verlierer. Das ist Werder Bremen. Wieder gegen die Bayern unter die Räder gekommen. Also Abstiegskampf und Krise. Anders kann man das gar nicht mehr beschreiben. Was läuft alles schief bei Werder? Wir fragen den Ehrenspielführer und den Leiter der Scouting-Abteilung. Hier ist Clemens Fritz. Hallo von Hagen und Wendt. Clemens, herzlich willkommen. Danke. 288 Bundesligaspiele hast du gemacht, ne?
Das kann sein, ja.
Weißt du doch bestimmt, ne? Ab und zu auch mal gegen die Bayern gespielt. Wie oft gewonnen?
Nicht oft, muss ich ganz ehrlich sagen. Also klar, wir werden ja gleich auf das Spiel von gestern zu sprechen kommen. Und
ach, fängst du gleich schon an?
Ich kann mich da ganz gut in unsere Jungs reinversetzen, weil ich habe das auch das ein oder andere mal miterleben müssen.
Dein letztes Spiel in München war?
Müsste 2017 gewesen sein.
Ja, das Ergebnis, meine ich?
Boah, keine Ahnung.
Ich glaube, es war 0-6,
kann das sein? Ja, das kann sein.
Also lief es da gestern schon viel besser, ne?
Ja, ein bisschen.
Wir werden das gleich in Ruhe besprechen. Unsere weiteren Gäste heute Morgen. Unser Sport1-Experte Mario Basler. Der Fußballchef der Bild, Christian Falk.
Servus, das wird schön.
Unser Sport1-Reporter Marty Quast.
Gute, hallo.
Vom Weserkurier Christoph Sonnenberg.
Morgen.
Und unser anderer Sport-Experte Marcel Reif kommt gleich. Ne? Nee, warte. Und wie immer gibt es um die Zeit schon das. Du schläfst wahrscheinlich sonst immer noch. Ne? Es gibt eine Erfrischung hier. Alles alkoholfrei bei uns. Alles gut. Also. Und dann gebe ich rüber zu Ruth. Schönen guten Morgen, Ruth.
Einen wunderschönen guten Morgen. Hallo zusammen. Ja, für Werder Bremen geht es im Moment in die komplett falsche Richtung. Eigentlich hatten sie ja die Europa-League-Ränge angepeilt. Und daran haben sie auch bis vor kurzem noch geglaubt. Aber mittlerweile ist jedem klar, die Wahrheit lautet Abstiegskampf, Platz 15 und nur eines der letzten 11 Bundesligaspiele gewonnen. Ja, die vielen Verletzten machen die Situation im Moment auch nicht leichter. Und unsere Frage der Woche lautet, Abstiegskampf statt Europa, kriegt Werder noch die Kurve? Sie kennen die Nummer 01379011011, rufen Sie wieder an. Und diskutieren Sie auch fleißig mit, machen auch bei unserem Live-Blog mit onlinesport1.de oder in der App ist da Ihre Adresse, da können Sie auch mit abstimmen. Und auch heute, liebe Zuschauer, dürfen Sie wieder als unsere Phrasenpolizei agieren. Das wurde ja letzte Woche eingeführt. Machen wir heute damit weiter. Also falls uns irgendeine Phrase durchrutschen sollte, falls wir eine überhören sollten, dann sind Sie natürlich gefragt, damit hier auch alles mit rechten Dingen zugeht und dann auch unsere Herren zahlen müssen. Beziehungsweise ich habe mir auch schon mal 3 Euro hingelegt, falls es mich mal treffen sollte. Also gerne mitmachen.
Ja. Dankeschön, Ruth. Zu den großen Enttäuschungen der Vorrunde gehört zweifellos Werder Bremen. Letzte Saison Platz 8. Eigentlich wollte man um Europa mitspielen. So, daraus wird wohl nichts, denn man ist momentan Tabellen 15. und nur 2 Punkte vom Relegationsplatz entfernt.
Bremen träumt von Europa, steckt aber mitten im Abstiegskampf. Und das völlig zu Recht. 35 Gegentore in 15 Spielen, negativer Vereinsrekord. Die Bremer Defensive ist nicht bundesligatauglich. In München haben schon andere Teams eine Packung bekommen, aber Bremen lässt sich in der zweiten Halbzeit regelrecht vom Platz schießen. Keine Gegenwehr, kein Biss, kein Aufbäumen, kein Tempo.
Das war dann nicht gut, dann haben wir 10 Minuten wirklich den Kopf verloren, Kopf nach unten, sind nicht mehr dagegen gegangen. Und dann spielt so eine Top-Mannschaft dann dich dann halt auch her, 1-6, und das hört sich dann richtig bitter an.
Der Bremer Kader ist zu langsam und zu alt. Und das trifft beileibe nicht nur auf Claudio Pizarro zu. Der Fairness halber muss man sagen, dass wochenlang ein Drittel des Kaders verletzt war. Florian Kohfeldt vermutet aber fußballerische Probleme hinter der Krise. Nur ein Sieg in den letzten 11 Spielen.
Würden Sie mittlerweile von Abstiegskampf sprechen?
Ja, wir müssen bis zum Winter jetzt sehen, dass wir den Abstiegskampf annehmen. Das ist so. Wir alle wollten das nicht.
Und auch Geschäftsführer Frank Baumann muss jetzt dringend das Saisonziel korrigieren. Bleibt die Frage, mit diesem Kader kann Bremen womöglich gar keinen Abstiegskampf.
Ja, was ist los, Thomas?
Ja gut, das kam ja in dem Bericht auch gerade schon rüber. Wir hatten in der gesamten Saison natürlich mit großen Verletzungsproblemen zu kämpfen, haben nie unseren Rhythmus gefunden, konnten uns nie richtig einspielen. Die Mannschaft hat sich in den meisten Spielen auch selber aufgestellt und das ist natürlich jetzt das, was wir uns alle nicht gewünscht haben, aber diese Situation müssen wir jetzt annehmen.
Christoph, nur die Verletzten sind schuld an der Misere?
Nee, schuld ist Dieter Bohlen, habe ich gerade gelesen. Jan Delay hat ein Interview gegeben, der ist ja großer Hamburger Sänger und auch Werder-Fan und der hat gesagt, Werder hatte eigentlich einen guten Kader vor der Saison und dann gab es ein Treffen im Parkhotel, die Mannschaft, Dieter Bohlen, die haben ein Foto gemacht. Danach hätten sich alle verletzt und davon hat Werder sich nie erholt. Ich finde die Erklärung eigentlich ganz sympathisch.
Ja, die ist ganz sympathisch, aber ernsthaft jetzt?
Also die Verletzten-Misere spielt auf jeden Fall mit rein. Zeitweise sind, glaube ich, 4 Innenverteidiger ausgefallen. Deshalb musste Toprak gekauft werden. Niklas Füllkrug als Mittelstürmer hat einen Kreuzbandriss. Ich glaube, dazu kommt, dass Werder lange Zeit die Situation so ein bisschen falsch eingeschätzt hat. Dieses Wort Abstiegskampf war verboten, glaube ich, so habe ich es zumindest gehört. Die haben sich alle so ein bisschen, die haben gedacht, sie sind schon auf einem anderen Level nach der vergangenen Saison. Und jetzt merken sie halt, sie sind doch nicht so stabil, wie sie das eigentlich gedacht haben. Sie sind jetzt wieder in einer Situation, in der sie dachten, in der sie nie geraten würden. Und jetzt haben sie, glaube ich, so ein bisschen Probleme, damit umzugehen. Und die Mannschaft ist tatsächlich...
Clemens, war dir dazu blauäugig?
Nein.
Also man kann ja auch Situationen schönreden und man kann auch sagen, wir haben Verletzte. Okay, es gibt ja noch mehrere Gründe logischerweise.
Nein, aber man muss ja auch wirklich das mal von Beginn an sehen der Saison. Es ging ja in der Vorbereitung schon los. Wir hatten die ganze Zeit Probleme. Viele wichtige Leistungsträger sind uns ausgefallen und weggebrochen. Und klar, also es ist jetzt nicht so, dass wir gesagt haben, wir stecken nicht im Abstiegskampf. Also wir haben intern, haben wir das natürlich schon auch deutlich angesprochen. Nur klar, von den Medien wurde natürlich dann das Wort Abstiegskampf gefordert. Das hat vielleicht jetzt die ein oder andere Woche ein bisschen zu lange für euch gedauert, aber...
Nee, was heißt gefordert?
Es geht um das Wort Abstiegskampf. Ich denke, wichtig ist ja wirklich...
Also wir haben ja nicht nur 14 Punkte geholt, ne?
Nein, wichtig ist ja wirklich, wie wir das intern bewerten. Und intern wurde das schon analysiert.
Seit wann?
Und wird das natürlich auch klar angesprochen.
Seit wann?
Ja,
Seid ihr euch das bewusst?
Seit 3-4 Wochen sprechen wir natürlich auch über diese... sehr ernste Situation, in der wir uns natürlich auch befinden, aber Analysen machen wir prinzipiell sehr konstruktiv und wenn es dann auch sein muss, deutlich.
Mario, wie gut ist der Kader aus deiner Sicht?
Naja, im Moment haben sie ja keinen großen mehr, ne? Ich meine, nachdem auch gestern wieder Verletzte dazu kamen, ich glaube, dass Werder Bremen dieses Jahr wirklich aufpassen muss. Ich glaube, wenn man das richtig jetzt gerade auch gehört hat, 11 Spiele in Folge nicht gewonnen. Und wenn man dann erst heute auch mal aus dem Munde vom Trainer oder gestern vom Trainer gehört hat, es ist Abstiegskampf. Ich glaube, das darf man nicht unterschätzen. Ich glaube, es wäre vielleicht mal besser gewesen, vor 2-3 Wochen vielleicht schon mal darüber zu diskutieren und zu reden, dass auch der eine oder andere vielleicht mal mit aufwacht. Ne? Und wenn du natürlich dann auch gestern siehst, klar, natürlich verletzungsbedingt auch, aber wenn man sich wirklich so abschlachten lässt in der zweiten Halbzeit in München, dann ist das auch schon ein bisschen was, hat auch schon ein bisschen was von Aufgeben. Der Trainer ärgert sich, dreht da draußen völlig durch, aber der kann es ja nicht mehr retten. Ne? Das, was gestern passiert ist auf dem Platz, ich habe das Spiel gesehen, das gibt mir arg zu denken, vor allem, weil ich ja mal in Bremen gespielt habe. Ich habe große Angst.
Ist sich die Mannschaft denn bewusst, dass jetzt Abstiegskampf angesagt ist? Du bist ja nah dran.
Natürlich. Also ich meine, jeder sieht, was los ist und auch zum gestrigen Spiel. Ich glaube, wir haben wirklich das, was wir auch umsetzen wollten, was wir machen wollten. Wir haben recht mutig agiert, wollten immer kleine Nadelstiche setzen. Das ist uns gelungen. Wir hätten sogar 2-0 in Führung gehen können, wenn Milot den Ball rüberlegt. Und dann natürlich, klar, diese Situation dann kurz vor der Halbzeit mit den 2 Gegentoren, Verletzung von Theo, dann mussten wir umstellen. Das kam alles mit rein. Aber ich denke, also es würde mich stark überraschen, wenn ein Spieler in unserer Mannschaft wäre, der dem die Lage nicht bewusst ist.
Die Frage ist aber auch vielleicht, Thomas, kann die Mannschaft Abstiegskampf? Aha. Das ist vielleicht die entscheidendere Frage, ob sie das können, annehmen müssen, sie es, weil die Tabelle lügt ja auch nicht. Ne?
Ja,
das
sieht man ja. Da hast du gerade sofort gemerkt, dass
es. Ich weiß es ja. Und es ist ja kurz vor Weihnachten. Das wird die alles entscheidende Frage sein. Kann die Mannschaft Abstiegskampf? Ist sie darauf vorbereitet? Die nächsten 2 Spiele sind sehr wichtige Spiele. Mit dem nächsten Spiel auch mit dem Heimspiel gegen Mainz. Dann in Köln zu spielen. Ich glaube, es gibt leichtere Aufgaben im Moment, weil Mainz jetzt eine Klatsche gekriegt hat. Köln hat gewonnen. Man weiß nicht, wie die das mitnehmen. Für mich ist die wichtigste Frage, kann Werder Bremen, kann die Mannschaft den Abstiegskampf?
Ja, frage ich doch mal, Martin, was glaubst du?
Ich glaube schon. Ich glaube, dass das einfach eine Kopfsache ist. Bisher, was mir wirklich sehr, sehr gut gefallen hat bei Werder Bremen, ist so ein anderer Mechanismus. Die Ruhe, die da bewahrt wird, weil sie ganz genau wissen, sie haben einen überragenden Trainer, der passt 100%, der steht 0%.
Aber ruhig ist es ja immer in Bremen, hat man den Gefühl.
Ja, aber trotzdem, also, siehst
ist
ja...
Ist das immer gut?
Ich finde schon, dass das zu dem Bremer Modell sehr, sehr gut passt. Ja. Ich finde auch, dass das zu der Art und Weise dieser Mannschaft sehr gut passt. Ich finde, dass diesen Spielstil, den sie auch jetzt noch in dieser Situation haben, zumindest der Versuch bis zuletzt, vielleicht ändert sich das jetzt auch gegen Mainz oder Köln, wie Mario schon angesprochen hat, aber die kloppen nicht einfach die Kugel da hinten raus. Da ist immer noch ein Stil drin, da ist Kultur drin, Spielkultur drin. Da kommen ganz viele Sachen zusammen. Ich finde das persönlich sehr sympathisch, dass da nicht diese Aufgeregtheit ist wie in anderen Städten, wo jetzt schon in Berlin wurde der Trainer rausgeschmissen, in Mainz, in Köln. Die haben die Reißleine gezogen und haben halt das Vertrauen dann irgendwann gecuttet. Hier ist aber noch die Überzeugung da. Ich finde das eigentlich sehr, 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 sehr gut. Und einen Fehler hat für mich Werder Bremen gemacht, dass sie nach 11 und 8 mit den Plätzen, mit dem Wissen, dass sie einen Trainer haben, der großartig ist, der in diesem Jahr noch im März ausgezeichnet wurde als Trainer des Jahres. Dann mit Spielern, die eine Perspektive haben, eine große Perspektive haben. Ich denke an Maxi Eggestein, der bei Jogi Löw war, der eine tolle U21-EM gespielt hat. Da sind ganz viele, so kleine Fundamente, die einem eigentlich sagen, ey, wir können mehr nach Platz 11 und 8, vielleicht können wir nach oben. Aber da hat Bremen für mich das erste Mal so ein Stück weit die bodenständige Bescheidenheit verlassen und mit dem Ding Europa, wir wollen Europa, selbst ein Ziel vorgegeben, dem rennst du dann hinterher. Und wenn es dann nicht fruchtet, dann wird es schwierig. Dazu kommt ein paar Flenker, der letztes Jahr überragend gehalten hat, der reihenweise neben sich gegriffen hat. Das sind alles so kleine Baustellen. Und jetzt kommen wir wieder zu der Ausgangsfrage zurück. Wenn du all das Positive erlebt hast über 2, 2,5 Jahre, jetzt auch mit diesem Trainer, das umzustellen, wirst du wahrscheinlich besser beantworten können. Ob da die Mannschaft im Stand ist, weiß ich nicht. Ich glaube, vom Spielerischen her müsste es eigentlich gehen.
Also im Beitrag kam ja gerade vor, auch zu langsam. Also ihr macht die wenigsten Sprints. Woran liegt das?
Erst noch mal zu dieser Aussage zu kommen, Europa, klar, wir sind letztes Jahr in die Saison gegangen, haben gesagt, wir wollen nach vorne schauen, gerade nach den Jahren im Abstiegskampf und unser Ziel ist Europa. Wir haben es knapp verpasst, aber wir gehen ja dann auch nicht dieses Jahr in die Saison und sagen, ja, wir wollen jetzt nicht absteigen. Also das ist ja genau das, was wir nicht wollen. Wir wollen nach vorne schauen, aber das ist halt jetzt auch diese Situation, das eben anzunehmen und kann Werder Bremen Abstiegskampf, klar. Das ist wichtig, man kann sich nicht nur auf die spielerische Qualität verlassen, die haben wir. Wir wurden oft genug gelobt für unser Spiel, aber wir haben halt keine Punkte geholt. Und jetzt gegen Mainz am Dienstag, also man kann nicht davon ausgehen, dass das spielerisch ein Hochkaräter wird. Und da geht es halt wirklich darum, die Zweikämpfe anzunehmen mit Leidenschaft und dann eben auch mal
ein Spiel. Aber da widersprichst du ihm ja dann, weil er sagt, euer Stil soll beibehalten werden. Nee. Wenn das nicht funktioniert, macht das ja keinen Sinn.
Natürlich wollen wir auch fußballerische Elemente. Also wir werden jetzt nicht irgendwie uns da hinstellen gegen Mainz und irgendwie nur noch versuchen, Defensivarbeit zu leisten und unser Tor zu verteidigen. Das auf keinen Fall. Aber ich denke, gepaart, was ich nur meine, ist, wir können uns nicht auf unsere spielerische Qualität ausschließlich verlassen. Wir müssen das eben auch annehmen, diese Situation. Jetzt gegen Mainz kann man nicht davon ausgehen, dass das
spielerischen Leckerbissen.
Nur eine Sache ist natürlich schon auffällig, wenn man jetzt Statistiken in allen Ehren, aber manchmal gibt es schon klare Aussagen über viele Spieltage. Da fällt deutlich auf, dass Bremen in allen Laufleistungen zum Beispiel weitaus schlechter ist als im letzten Jahr. Sprints, insgesamt Kilometermenge und so weiter. Und das ist ja nicht Qualität, sondern das ist dann Einstellung, Leidenschaft. Das sind alles so Mentalitätsthemen.
Hast du Mario gerade angeguckt, sagt er, wie laufen muss man doch nicht so viel im Fußball. Wer kann das besser beurteilen als Mario? Marcel ist da. Marcel, komm rein. Unser Sport1-Experte. Morgen. So, da ist unsere Mannschaftskasse, du kennst das ja.
Ja. Auf Fußball kostet es richtig, Marcel, Verspätung. Das kann ich dir sagen.
Der Flughafen, hier wartest du länger aufs Gepäck, als du fliegst. Sorry.
Korrekt. Also,
ich wollte nicht stören.
Wir waren auch gerade bei Geschwindigkeit, jetzt, Geschwindigkeit und Laufleistung.
Kurz, das hängt natürlich auch damit zusammen mit den ganzen Verletzungen. Wir haben Spieler, die natürlich dann 1-2 Wochen trainiert haben, dann wieder spielen sollen. Und das fehlt uns eben dann, diese Rhythmus, das Eingespieltsein und natürlich dann auch ein Stück weit, wenn du so viele Verletzungen hast, dann aus einer Verletzung zurückkommen, diese vielleicht dann auch die hundertprozentige.
Aber dieses Verletzungsthema, also da finde ich es immer die Ausrede, so viel Verletzte. Ich glaube, wenn man den Kader jetzt mal anschaut, auch wie er zusammengestellt wurde, da musste man schon ein bisschen auch damit rechnen, dass ein Spieler wie Füllkrug, ich meine, die haben ja immer eine Verletzungshistorie und das ist nicht nur er. Ich glaube, da wurden schon ein bisschen Fehler gemacht, auch bei der Einkaufspolitik, weil dass da Spieler dabei sind, die anfällig sind, das kann man nicht wegdiskutieren. Und ich meine, ihr habt ja einiges probiert, ihr habt den Teamdoc ausgetauscht, wie man gesehen hat, es sind Verletzten. Also es ist schon ein Thema, wo ich sage, so viel Verletzte ist halt nicht nur Pech. Also es kann ja nicht nur Zufall sein. Und da, finde ich, redet man sich so ein bisschen zu leicht raus mit der Nummer.
Nein, wir wollen es auf keinen Fall schönreden. Klar, wenn du natürlich Sergeant hinten dran, dass der verletzt ist. Wir wollen natürlich auch junge Spieler weiterentwickeln. Das ist natürlich auch immer eine finanzielle Frage. Was hast du für Möglichkeiten? Und natürlich, klar, gerade dass Niklas ausfällt, seine Präsenz, seine Durchschlagskraft vorne im Sturm, die fehlt uns unheimlich.
Ja. Da frage ich auch bei den Typen auch. Also wenn man sieht, der Kruse-Abgang, ich meine, klar, der hat wichtige Tore geschossen, aber der war halt auch so ein Typ, den du gerade in so einer Situation jetzt wirklich wahnsinnig brauchen könntest. Ich meine, der hatte in der Kabine eine Wortgewalt, das ist ein Typ, der dann wirklich auch mal auf den Tisch haut. Die Mannschaft ist eigentlich, und deshalb finde ich es auch ein bisschen kritisch gesehen, das ein bisschen alles so positiv. Ja, wir haben letztes Jahr gut gespielt und ich finde, da fehlt ja ein bisschen die Selbstkritik jetzt, dass man sagt, ja, wir müssen jetzt mal was ändern. Wir können jetzt nicht sagen, wir haben letztes Jahr einen tollen Fußball gespielt. Also jetzt wird mal Zeit, dass sie da mal ein bisschen was ändern. Und ich höre das nicht, ich sehe das nicht, dass da mal so ein bisschen, jetzt wird's ernst, Stimmung aufkommt.
Aber die ist da bei uns. Also wir verschließen da nicht die Augen vor der Situation.
Marcel, wie du merkst, wir reden über Werder. Ne?
Ach.
Kann der Trainer denn Abstiegskampf? Wir haben eben schon über die Mannschaft gesprochen.
Das wird er zeigen müssen jetzt. Und wichtig ist, dass er es gestern auch mal benannt hat. Also irgendwann musst du das annehmen, wie es ist. Der hat ja schon richtige Druckstellen vom Schulterklopfen. Prima Trainer und es ist alles immer gut. Aber das nützt ja nichts. Die Tabelle ist ja so, wie sie jetzt ist. Und wir sind kurz vor Weihnachten. Das geht nicht von alleine. Und ob diese Mannschaft und dieser Trainer das können, und wenn nicht, wird man auch da sich was überlegen müssen.
Christoph, was glaubst du?
Ja, so dass er Abstiegskampf kann, hat er ja eigentlich schon bewiesen, als er angetreten ist. Na, da ist er 17. gewesen. Aber Tatsache ist, dass es seitdem nur bergauf gegangen ist für ihn. Und dass es jetzt zum ersten Mal so eine Situation ist, wo er Gegenwind bekommt. Und das ist er tatsächlich nicht gewohnt. Er ist Trainer des Jahres geworden, ist für seinen Fußball gelobt worden. Zu Recht, der Verein hat sich auch sehr auf ihn oder nach ihm ausgerichtet. Er hat unglaublich viel Mitspracherecht in allen Bereichen.
Er ist so ein bisschen der heimliche Star, ne, in Bremen.
Ist er auf jeden Fall. Und er ist natürlich auch derjenige, auf dem die ganze Kommunikation lastet. Da halten sich die anderen ja gerne so ein bisschen zurück. Und er ist das Gesicht. Und das kann auch mal zu viel sein.
Mhm. Wie schätzt du ihn ein?
Na, wir haben ja vor ein paar Monaten haben wir ja das 25-jährige Jubiläum gehabt mit der Pokalsieger, haben wir uns da getroffen. Ich habe mich kurz mit ihm unterhalten.
Ja,
ich finde, dass ein hervorragender Trainer ist. Er braucht sich auch über seine Zukunft nach Werder Bremen keine Gedanken zu machen. Ich weiß ja, dass Borussia Dortmund ihn unbedingt haben will und das auch schnellstmöglich ihn haben möchte.
Hast du den Vorvertrag gesehen bei dem Treffen?
Nee, ich weiß es. Ich weiß es.
Ach so, du weißt es.
Ja, ich weiß es sicher, dass Borussia Dortmund alles versuchen wird, ihn zu bekommen. Nochmal, er hat...
Ist das denn gut, wenn das alle
ja,
wissen?
Ja, ich glaube, das interessiert ihn im Moment gar nicht. Er ist so glücklich mit Werder Bremen. Wir hatten uns so lange unterhalten und er ist total glücklich mit Bremen. Das ist so sein Verein. Nochmal, für die Zukunft braucht er sich gar nicht. Ich glaube, dass er sich unheimlich Gedanken macht jetzt, wie er diesen Verein wieder in die Bahn bringt, ne? Wie er die Mannschaft heraus. Also ich bin von ihm total überzeugt. Der wird es auch, wenn es die Mannschaft umsetzen kann, wird das hinkriegen. Aber er braucht die Mannschaft dafür. Und ich sehe das auch ein bisschen ähnlich wie Clemens. Die haben ist natürlich, wenn Bayern mal zwei Spieler ausfällt oder drei Spieler ausfallen, die können das einfacher kompensieren. Wenn aber in Bremen vier, fünf Spieler ausfallen, dann ja, hast du natürlich große Probleme. Und das soll ja nicht die Ausrede sein. Nein. Aber das ist natürlich schon für so einen Verein wie Werder Bremen, ist das natürlich schon sehr
gut. Gut, das haben andere Mannschaften aber auch. Also Verletzte, ich meine.
Ich habe eben gerade gehört, beim Reinkommen, man wird ein paar Dinge, vielleicht ein bisschen so Paradigmen auch ein bisschen anpassen müssen an das, was die Tabelle verlangt. Also ich liebe ja den Satz von einem Trainer, wir bleiben bei unserer Idee, das hörst du in Paderborn, das hast du in Mainz die ganze Zeit gehört, das ist sympathisch, nur wenn du merkst, pass auf, so wie die Mannschaft jetzt ist, viele können da, habe ich das Gefühl, Abschiedskampf nicht und sind dafür gar nicht die Typen, das kannst du ihnen gar nicht vorwerfen, sondern das ist so, wie es ist. Und dann muss ein Trainer zeigen, dass er die Pläne A, B, C und D auch drauf hat. Darauf wird es jetzt ankommen, dass er eine Mannschaft von unten hochbringen kann und dass er Junge entwickeln kann. Und das hat er gezeigt, sonst wäre er nicht in Dortmund und anderswo durchaus ganz dick auf dem Zettel. Aber jetzt musst du erstmal mit Bremen die Situation, so wie sie ist, annehmen und den Kader so einstellen dann auch und auch sich selber im Denken sicher ein bisschen bewegen.
Weil du die jungen Spieler ja auch ansprichst. Ich meine, Eggestein ist ja einer der wichtigsten Säulen in dieser Mannschaft. Aber er ist halt auch ein junger Spieler. Und dann ist ja halt die Frage, kann er in der Situation, und er hat momentan eine sportliche eigene Krise, da wirklich dann diese Impulse setzen. Und das ist natürlich gerade in so einer Situation eine große Gefahr.
Das ist ja die größte Gefahr, dass du junge Spieler hast, die Figuren sein sollen und die das gar nicht, das kannst du von denen gar nicht verlangen. Das ist ja albern. Manche entpuppen sich dann als Wunderkinder, aber...
Also in Leipzig funktioniert das ganz gut. Wenn ich dann
Die Probleme, die Leipzig hat, die hätte Werder, glaube ich, ganz gern zurzeit.
Die haben nämlich keine, wie du schon sagst.
Ja, die werden ja auch fußballerisch nicht komplett von unserem Weg abrücken. Aber wichtig ist, Florian ist natürlich schon einer, der der Mannschaft Lösungen aufzeigt und immer du als Mannschaft das Gefühl hast, ja, der Trainer, der macht das schon. Aber ich glaube, es ist auch entscheidend, dass auch aus der Mannschaft heraus ein Impuls kommt und sich nicht nur auf Florian verlassen wird. Und das wird man jetzt auch in den nächsten zwei Spielen...
Okay, also Clemens, wie weit geht denn diese Politik der ruhigen Hand in Bremen? Es ist ja jetzt das Ziel ausgegeben worden. Mal vor dem Bayern-Spiel war das bis zur Winterpause 20 Punkte. Bei 14 steht da, heißt, ihr müsst Mainz und Köln theoretisch schlagen. Inwieweit ist denn das, was ich eben schon mal gesagt habe, was mir super gut gefällt, dass da überhaupt keine Diskussion aufkommt in Sachen Trainer, inwieweit ist das denn wirklich so, dass das ein geschützter Bereich ist, à la Freiburg, dass ihr wisst, dieser Trainer ist, egal wie das Tabellenbild aussieht, die Zukunft?
Es ist zu 100%. Also wir sind alle im Verein von Florian überzeugt, von seinen Qualitäten überzeugt. Wir sind froh, ihn als Trainer bei uns zu haben. Und klar, wollen wir natürlich jetzt bestmöglich bis zur Winterpause die Punkte holen und dann wird es natürlich auch eine Analyse geben, aber wir werden es auf keinen Fall jetzt aus der Ruhe bringen lassen. Warum sollen wir jetzt, also das ist auch eine Stärke gewesen, denke ich, in den letzten Jahren. Wir haben viele Jahre Abstiegskampf gehabt, ich habe auch einige Jahre davon miterlebt und diese Ruhe, die wir hatten. Aber entscheidend ist natürlich auch, dass wir es intern klar ansprechen und uns da nichts schönreden.
Also ganz klar, Clemens, du forderst vom Team einfach auch mehr jetzt. Das ist, glaube ich, deutlich rausgekommen. Wir gehen gleich in die Analyse des Spiels gestern. Ein Grund dafür, dass es gestern so bitter für Werder war, ist dieser Mann. Er hat gestern mal gezeigt, was er alles so drauf hat. Da war er sicherlich sein Geld auf jeden Fall wert. Aber was wird mit ihm dann Ende Mai passieren? Das heißt gleich bei uns. Band, live aus dem Hilton-Hotel am Münchner Flughafen. Wie immer der Check24-Doppelpass. Wir sprechen gerade über Werder Bremen. Tabellen 15. nur, gestern 1-6 hier in München verloren. Ruth, Was gibt es im Netz für Stimmen dazu?
Ja, also die Fans sehen das gar nicht mal so kritisch jetzt, was Werder Bremen betrifft. Unsere Frage, kriegt Werder noch die Kurve, wird von 57% mit Ja beantwortet. Also da ist tatsächlich noch einiges drin. Vor allem glaubt man eben auch an den Trainer. Da heißt es, Bremens Kader und ihr Trainer sollten stark genug sein, um am Ende der Saison im Mittelfeld zu landen. Allerdings, in jedem Fall sollte das Ziel Klassenerhalt verfolgt werden. Da Köln und Hertha punkten, verschärft sich jetzt die Situation eben drastisch. Und in dieser Situation nach Europa zu schielen, das wäre wirklich ein fataler Fehler. Und dann gibt es auch noch Grüße von einem HSV-Fan, der mal so ganz nebenbei sagt, ich finde es übrigens wirklich nett, dass der SV Werder Bremen unsere Rolle in München übernimmt. Das ist gelebte hanseatische Fanfreundschaft. Die haben nämlich in der letzten Zeit immer die Klatschen in München abbekommen. Bevor wir jetzt das Dopaphon hören, Marcel, du musst noch mal ran, musst noch mal zahlen. Die Phrasenpolizei hat sich eingeschaltet, denn die Tabelle ist, wie sie ist, ist natürlich ahndungswürdig. So, und jetzt, liebe Zuschauer, das Dopaphon. Was meinen Sie? Kriegt Werder noch die Kurve?
Wenn Bremen in der Winterpause nicht auf dem Transfermarkt tätig wird, dann wird es für Bremen ganz schwer, wieder nach oben hin Anschluss zu finden. Ich würde sagen, Bremen ist ein geheimer Favorit für den Abstieg.
Die Bremer bekommen die Kurve noch, denn es gibt Vereine, die noch schlechter stehen und auch schlechter spielen. Und dann haben sie ja immer noch Pizarro und dann wird da schon was.
Die Bremer sollten sich vielleicht langsam mal Gedanken machen, ob der Kohlfeld wirklich der Heilsbringer ist. Der wurde so gehypt und mit Dortmund und mit wen alles in Verbindung gebracht. Er schafft es ja noch niemals aus Werder eine Truppe zu machen.
Werder Bremen wird auf alle Fälle noch seine Kurve bekommen. Ich denke nur, Werder Bremen sollte auch die Ruhe behalten und auch an Trainer Kohfeldt festhalten. Wenn die Verletzten einigermaßen wieder auf Damm sind, dann wird das auch dementsprechend klappen. Da sind andere Mannschaften viel schlechter als Werder Bremen aufgestellt.
Ich meine, ja, aber jetzt haben wir schon die Verletzten und weil die anderen noch schlechter sind. Aber das kann es ja schlussendlich nicht sein, Clemens. Du hast eben gesagt, aus der Mannschaft muss mehr kommen jetzt. Von wem erwartest du denn da? Oder wer kann das denn leisten? Oder muss es leisten?
Ich meine, das Gefährliche ist ja im Endeffekt, man hört das ja auch in den Stimmen, wir haben einen guten Trainer und es wird viel auf Florian immer abgelagert. Er kann das nicht alleine machen, er kann nicht alles machen. Und das ist halt das, was ich auch meine. Klar, hat er auch den Anspruch, der Mannschaft Lösungen aufzuzeigen und ja, einen klaren Plan mitzugeben. Aber eben auch die Mannschaft ist eben auch gefordert. Und wir haben einige Spieler in der Mannschaft, die, ich denke, auch den Anspruch an sich haben, Führungsspieler zu sein. Und das meine ich eben auch mit Impuls. Die Mannschaft muss die Mannschaft muss sich auch bewusst sein, dass es eben auch nur mit spielerischer Qualität nicht geht und dass man halt auch ein Stück weit da den Trainer eben auch unterstützen muss.
Christoph, wer kann das denn sein in der Mannschaft? Führungsspieler. Clemens weiß ja gut, selbst gut genug aus seiner Vergangenheit, wie das funktioniert.
Klaassen ist jemand mit seiner Ajax-Amsterdam-Vergangenheit, der das könnte, der war Kapitän da, der hat in England...
War aber gestern nicht sein Spiel, ne?
Nee, war nicht sein Spiel, schon seit Wochen irgendwie nicht so sein Spiel. Und das ist das, was mich auch so ein bisschen irritiert hat. Die letzten beiden Spiele, die Mannschaft ist dem Trainer eigentlich immer gefolgt. Und die letzten beiden Spiele gegen Paderborn und gegen München hatte ich das Gefühl, es wird zumindest nicht mehr alles abgerufen. Und das hat mich so ein bisschen verwundert, dass die Mannschaft glaubt nicht mehr an den Weg oder an die Spielidee oder
du widersprichst dich sicher. Ja, definitiv. Also dass die Mannschaft nicht an den Weg von Florian glaubt, also dem muss ich widersprechen. Ich denke, was jetzt natürlich dazu kommt, ist die Verunsicherung. Das Selbstvertrauen ist natürlich auch im Moment nicht da. Dann fehlt dir die Leichtigkeit. Und das ist halt das, wovon wir auch immer profitiert haben. Diese Leichtigkeit, dieses Selbstvertrauen. Ich meine, wir sind letztes Jahr hier in München angetreten, haben ein hervorragendes Spiel gemacht. Und das ist natürlich eine andere Situation in der vergangenen Saison gewesen und in dieser Saison. Also die Mannschaft folgt Florian. Das Problem, was natürlich jetzt hinzukommt, ist das mangelnde Selbstvertrauen und eben auch diese spielerische Leichtigkeit.
Aber es scheint ja auch ein bisschen das Problem zu sein, dass sich die Spieler eben hinter dem großen Trainerbild immer versteckt. Also du hast Klaassen ja richtig angesprochen, von dem hat man sich sicher mehr erwartet, dass der jetzt ein bisschen Zeft in die Hand nimmt. Ist natürlich auch gerade mit seiner eigenen sportlichen Krise, ähnlich wie Eggestein, beschäftigt. Aber trotzdem ist er ein Spieler mit der Erfahrung, der jetzt eigentlich mal was machen müsste.
Und ist Max Kruse jetzt, fehlt er wirklich an allen Ecken und Enden, Mario?
Also das darf man ja auch nicht überbewerten. Ne? Kruse war sicherlich ein wichtiger Spieler, der sehr viel Erfahrung gehabt hat, der auch Tore gemacht hat. Aber jetzt der große Heilsbringer war es ja auch nicht. Ich meine, wenn einer dann in die Türkei geht irgendwann mal und sich aus der Bundesliga verabschiedet, da muss ich auch mal erst mal fragen, warum. Aber ich finde das klasse, Christoph, weil ich meine, es gibt ja jetzt so die letzten Jahre, ne, gibt es ja ganz neue Sätze und Christoph sagt ja gerade eben, die Spieler folgen niemals dem Trainer. Ja, wo sollen sie dem hinfolgen? Wo sollen die Spieler einem Trainer hinfolgen? Die Spieler spielen in der höchsten deutschen Klasse in der Bundesliga. Immer ausverkauften Stadien und und. Ich muss doch nicht dem Trainer folgen, um vernünftig Fußball spielen zu wollen oder zu können, sondern ich spiele ja auch ein Stück weit für mich. Ich will mich ja weiterentwickeln und ich will vielleicht auch irgendwann mal größere Aufgaben. Ich finde es immer...
Da bist du vielleicht genau der Spielertyp, der Werner im Moment fehlt.
Ja, aber ich kann das...
Immer wollte er auch nicht, das ja, kann man bestätigen.
Ja, aber nein, ich finde es so lustig, wenn man sagt, so die Spieler folgen dem Trainer nicht mehr. Da könnte ich mich kaputt lassen.
Ja, vielleicht war Kruse ja doch wichtig, der, glaube ich, hat nicht immer so gefolgt.
Ja, aber ich glaube, um das geht es gar nicht. Ich meine nochmal, ich bin Fußballer oder war Fußballer und ich habe gut vielleicht auch das große Glück gehabt, nie so gegen den Abstieg kämpfen zu müssen. Aber ich habe in erster Linie auch mal für mich selbst gespielt, ne? Und für einen Verein und vielleicht auch für die Fans, aber doch nicht für oder gegen einen Trainer. Wenn ich dann immer so höre, die
gegen den Trainer spielen gibt es ja auch
ja, so. Jetzt gibt es ja mittlerweile, das hat ja Bayern perfekt gemacht, ne? Ein paar Spieler, die haben ja perfekt gegen Kovac gespielt, haben sich dann noch beschwert. Da könnte ich könnte die Nerven, wenn ich heute spielen würde, ich weiß gar nicht, was ich da alles machen würde, weil ich kann mit solchen Dingen überhaupt nicht umgehen, wenn ein Spieler auf den Platz geht und macht vielleicht nicht mehr wie Glasen die letzten zwei Spiele. Ja, mir fehlen da die Worte. Ich kann da.
Man merkt es gerade, ja? Nee, du musst nicht zahlen.
Ich zahle trotzdem 3. Mir ist es scheißegal, weil ich werde wahnsinnig.
Vielleicht können wir es einfach auch umdrehen. Ich glaube, dass Werder letztes Jahr so gut war, weil sie eben das gemacht haben oder die Spieler das gemacht haben, was der Trainer von ihnen verlangt hat, das umgesetzt haben. Das war ja also eine wirklich andere fußballerische Qualität. Und die bringen sie jetzt nicht mehr auf den Platz.
Ja, wenn man Erfolg ist, sowas ja immer einfach. Ich finde,
das läuft.
Dann brauchst du ja eben
hat diese. Hat das dann aber was mit dem Trainer zu tun? Die Spieler sind doch fast die gleichen geblieben. Ne?
Genau.
Ist ja nicht viel passiert, dass man jetzt 7, 8 Spieler abgegeben hat. Also das aber kann doch auch nicht dann ein Jahr oder ein halbes Jahr später am Trainer liegen. Der Trainer hat sich weiterentwickelt. Der hat sein Spielsystem gar nicht großartig verändert, weil es ja letztes Jahr in der vergangenen Saison oder in den letzten 2 Jahren vielleicht funktioniert hat. Jetzt liegt es doch an den Spielern. Also ich sage, die Spieler sind doch schlechter geworden, nicht der Trainer ist schlechter geworden. Und da sollen sich doch mal die Spieler an die Nase fassen, warum sie in dieser Situation sind. Ob sie für den Verein und ob sie für sich alles geben.
Aber lass mal Clemens kurz fragen, wie siehst du da deine Rolle? Kannst du den Jungs helfen? Aufgrund deiner Erfahrung,
Mario? Sag mir Bescheid, ich komme.
Also bevor Mario kommt, würde ich jetzt lieber was antworten.
Eine Stunde bin ich da, dann gibt es mal von denen, wo nicht kommt.
Mentaltrainer Mario Basler bei Werder Bremen.
Ich brauche einen Mentaltrainer, gibt es auf die Nase.
Nein, mir ist es gerade zu viel, jetzt kommt hier gerade so eine Diskussion auf um den Trainer. Also Florian macht jetzt dieses Jahr nicht viel anders wie in der vergangenen Saison. Er hat jetzt nicht sein komplettes...
Hat Mario ja gesagt.
Ja. Genau, das stimmt ja auch gar nicht. Das ist die Aufzählung der Führungsspiele.
Ich wollte gerade sagen, es ging jetzt eher um die Spieler.
Ja?
Dass die Spieler dem Trainer nicht folgen. Also ne? Das ist jetzt eher eine Sache der Spieler und nicht eine Sache des Trainers. Weil das, was du jetzt sagst, ist ja genau das, was sie brauchen. Dass da vielleicht ein Spieler eben nicht nachdenkt. Und wenn sie kein Selbstbewusstsein haben, was in so einer Situation nachvollziehbar ist, brauchst du vielleicht einen Typ, der
aber
sagt,
die Frage ist scheißegal. Haben sie die Spieler? Ich meine, deine Aufzählung hat ja nach Klaassen ja auch schon aufgehört.
Also ja, das hat auch einen Grund vielleicht. also es gibt sicherlich Niklas Füllkrug, der als Führungsspieler gedacht war, der fällt jetzt aus. Aber so richtig viel ist da auch nicht.
Mario, du weißt, aber da müssen doch andere da reinwachsen, Clemens, oder?
Ja, aber ich...
Das muss ja die Forderung sein.
Nein, definitiv.
Und wir haben die Aufgabe, ne?
Niklas Moisander, der lange ausgefallen ist. Du hast Niklas Füllkrug gerade angesprochen. Tut uns unheimlich weh, dass er im Moment nicht zur Verfügung steht. Klar, Davy Klaassen, Maxi Eckestein, über den wirklich extrem viel gesprochen wurde im letzten Jahr. Der hat so viele Spiele gemacht in der vergangenen Saison, hat dann noch die Europameisterschaft gespielt bei der U21. Er hat momentan auch nicht diese frische, kurzen Urlaub gehabt. Das fehlt halt auch ein bisschen. Ihm muss man da auch ein bisschen Zeit geben. Aber klar, es ist dann natürlich auch wichtig. Wir haben
Theo einen erfahrenen Spieler, wir haben mit Philipp einen, der uns jetzt wirklich, Philipp Bargfrede, lange nicht zur Verfügung stand. Und das ist gerade im Moment wirklich extrem das Problem. Die Mannschaft stellt sich von alleine auf und uns fehlt der Rhythmus. Und den Rhythmus hatten wir in der vergangenen Saison. Wir hatten in der vergangenen Saison, ich weiß gar nicht, wie viele Spieler, die wirklich 30 Spiele gemacht haben.
Lass uns doch mal ins Spiel reingehen, dann kannst du vielleicht auch nochmal sagen. Ihr habt ja gut angefangen, hast du gesagt, ne?
Gestern?
Ja.
Erste Viertelstunde hatten wir Probleme, muss ich ganz ehrlich sagen. Da hatten wir einen hervorragenden Torhüter mit Jiji. Und diese Nadelstiche, die wollten wir eben das gesamte Spiel übersetzen.
Das zum Beispiel einer hier, Rashica, der ist ja wirklich über alle Zweifel erhaben. Der spielt eine Bombensaison, der spielt richtig, richtig gut. Ich weiß nicht, wie viel Alleinstellung er da im Kader hat, inwieweit er sich, der mit permanent glänzenden Leistungen da brilliert, inwieweit er sich da in eine Position eines Führungsspielers, einer, der vorangehen kann, oder passt das auch nicht zusammen naturell? Ihr habt sehr viele, sehr feine, sehr ruhige, sehr liebe Jungs. Vielleicht zu viele?
Ich meine, bei Milot sieht man, er spielt eine hervorragende Saison. Er hat noch dieses Selbstvertrauen, auch dieses Selbstverständnis in seinem Spiel. Aber ich glaube, ihm sollten wir jetzt auch nicht zu viel auflasten, mit anderen Aufgaben noch die Mannschaft mitzunehmen. Ist vielleicht auch ein bisschen sprachliches Problem, aber er ist trotzdem auch einer, der sich mit der Situation beschäftigt. Aber wie gesagt, wir haben gerade drüber gesprochen, wir haben einige erfahrene Spieler auch in der Mannschaft. Und
ja. Da muss mehr kommen, wolltest du sagen. So, du hast gesagt, ihr hättet doch 2-0 führen können. Schauen wir noch auf die Chance dann. Da läuft er wieder allen davon, ne?
Das ist aber die andere Szene, die war vorher. Hier muss er vielleicht abspielen, aber klar, nach einem 70-Meter-Sprint.
Ja, wo soll er hin?
Aber wohin?
Nein, das ist ja die falsche Situation. Ich habe eine andere Situation gemeint. Das war die erste Situation im Spiel. Danach haben wir das 1-0 gemacht.
Ja, und danach, genau, das war vor dem.
Da hat eure Regie gerade was Falsches eingespielt.
So. Ja. Aber ich glaube, die auch mal 3 Euro bezahlen, die Regie dann, ja, ne?
Können wir auch mal verlangen. Liegt vor, höre ich gerade. Pass auf jetzt. Ah. Wollt ein bisschen Spannung aufbauen.
Ja, das ist ja.
Wie meinst du, ne?
Maxi ist in der Mitte und wenn er den ersten Kontakt links reinspielt, haben wir dann die Möglichkeit. Aber auch da, er hat sich dafür entschieden, abzuschließen und in den letzten Wochen hat er ja auch einige Tore geschossen.
Clemens hat es ja richtig gesagt, der Trainer hatte wirklich einen guten Matchplan vorgegeben, das ging ja auch auf. Aber es war wirklich so erstaunlich und habe ich auch selten so gesehen, dass eine Mannschaft dann so einbricht. Also ich meine, war natürlich auch ein bisschen Pech, dass sie diese Führung nicht in die Halbzeit genommen haben. Aber dann in der zweiten Halbzeit waren die ja mental ja nicht mehr auf dem Platz.
Ist aber nicht zum ersten Mal, ne? Also war
ich rede schon von in München.
Ja, ja, 5-6 Mal jetzt schon, dass ihr Führung gehabt habt.
Lass uns auf den Ausgleich, schauen.
Ja, das ist aber ein grundlegendes Problem bei Bremen.
Ja. Noch nie zu Null gespielt, Clemens. Ne? Gegen Bayern ist vielleicht auch ein bisschen schwieriger.
Und mit diesen Bällen hatten wir gestern wirklich extreme Probleme mit den Chip-Bällen, mit den Pässen in die Schnittstellen unserer Viererkette. Und das ist klar, ich glaube, das war jetzt eine 44. Minute.
Also
Theo verletzt sich in dieser Situation. Und
ihr seid eigentlich genug hinten, ne? Wollte ich mal sagen. Ihr seid jetzt nicht
in der Zahl
oder sonst irgendwas. Ne? Also, muss schon sagen.
Da ist ja auch das ein oder andere Tor mehr gefallen aus diesen
Chipbällen. Gut, machen wir sofort. Wir machen nur einen Spot und dann zeigen wir dir die anderen Chipbälle. Ja, dann gab es, wie gesagt, diesen Doppelschlag dann vor der Halbzeit. 1-1 haben wir gesehen. Jetzt schauen wir, Clemens, aufs 2-1. Ähnlich, ne? Der Ball über die Abwehr gespielt.
Ja, hier hatten wir das Problem
hier, durch die Verletzung. Erstmal der Zweikampf ist natürlich auch nicht gerade.
Ja, und hier hat man halt ganz klar auch Abstimmungsfehler gesehen zwischen Grosso und Michael Lang. Wir haben da gerade gewechselt. Grosso ist von der halblinken Position auf die halbrechte Position
gewechselt. Guck mal, was ich so erstaunlich finde. Ihr seid mit 5 Mann auf einer Linie,
ja,
ne?
Ja, darf man sich basieren, definitiv, ganz klar. Also diese Bälle haben uns gestern wirklich große Probleme bereitet und wir haben das wirklich schlecht verteidigt.
Wundert das immer, ne? Dann weißt du, dass Robert Lewandowski vielleicht auch mal.
Ja, gut, aber das ist, du spielst gegen die Bayern, wenn die dann eine zweite Halbzeit hinlegen, so wie sie es können, dann kriegen auch andere Mannschaften Probleme. Aber das, was wir eben hatten, ich meine, die Brandrede von Mario, dass die Spieler dem folgen, die spielen für sich. Aber das ist doch irgendwann auch die Kernfrage. Glaubt die Mannschaft einem Trainer noch? Und dann, nur darum geht es. Das kann noch so ein super Trainer sein. Und du kannst begabte Spieler haben, wenn es irgendwann das nicht mehr geht. Dass sie, und 6 Stück diese zweite Halbzeit muss euch zu denken geben und muss auch ihm zu denken geben. Und wenn du ihn nach dem Spiel gesehen hast, hatte ich das Gefühl, dass ihm diese Dinge durch den Kopf gehen. Du kannst verlieren hier, aber so, und das ist nicht das erste Mal. Und das ist doch die Frage dann, wenn wir über Trainer diskutieren. Du machst weder als Mensch noch sonst was, greifst du da an. Nur passt das noch? Kriegst du das hin? Das, was haben wir? Und da ist er sicher auch mitverantwortlich für die Kaderzusammenstellung. Aber da seid auch der Club hat sich diesen Kader so zusammengestellt mit anderen Überlegungen. Jetzt hast du ihn so, wie er ist. Und du hast einen Trainer, der so ist, wie er ist. Und jetzt muss das zusammenpassen. Wenn der Moment kommt, wo ein Trainer sich selber hinterfragt, sag mal, sie glauben mir das nicht mehr und sie setzen es nicht um, aus welchen Gründen auch immer, dann bist du an einer Gabelung.
Wir hatten gestern die Situation durch die Führung und man hat gemerkt, gestern im Stadion, es entstand eine Unruhe. Die Bayern hatten dann auch nicht mehr dieses Selbstverständnis.
Logischerweise, ne?
Thiago hat dann einen einfachen Ball ins Haus geschossen, der eben normalerweise nie passiert, wo du gemerkt hast, Stadion, wir hätten wirklich das in die Halbzeit retten müssen. Dann kamen halt zwei Tore kurz vor der Halbzeit, Verletzung Theo. Dann sitzt du in der Halbzeit und denkst dir, was für eine Scheiße hier in den letzten drei Minuten kurz vor der Halbzeit und gehst dann raus. Und dann hatten die Bayern natürlich dann auch richtig Bock. Ne? Die haben in die Halbzeit mit einer Führung, ich glaube, davon sind sie in der 40. Minute auch nicht gerade ausgegangen. Dann haben die einfach Lust gehabt. Und dann sind wir zusammengebrochen. Und klar, den Schuh müssen wir uns natürlich anziehen. Das darf nicht passieren.
Warst du in der Kabine in der Halbzeit?
Nein.
Schade. Das hätte mich interessiert, was der Trainer gesagt hat. Auf das dritte Gegentor schauen wir auch noch mal. Weil wir gerade von diesen Chipbällen sprachen. Also hier klärt er erstmal. Und dann Clemens.
Ja.
Guck mal hier. Laba bekommt den Ball.
Wir rücken raus. Ja. Ja, es ist einfach schwach verteidigt für uns, ganz klar. Also da kannst du auch nichts schönreden. Ne? Also
doch, du kannst das Einzige, was du
schönreden kannst,
ist, kannst du sagen.
Coutinho kannst du schönreden.
Der kann überraschend Fußball spielen.
Der ist jetzt auch angekommen in der Bundesliga.
Lecklich.
Das hört sich immer so nach Aufbaugegner an. Ne?
Also, das hast du gesagt, ja.
Nein, aber warum passieren denn dreimal hintereinander? Hast du eine Erklärung dafür? Ich meine, klar haben wir eben schon gehört, nicht eingespielt und so weiter und so fort. Aber wenn ich doch schon zwei so kriege vor der Halbzeit.
Also ich meine, das ist schon eine Qualität der Bayern, aber ganz klar musst du das natürlich auch besser verteidigen. Und wenn du dann drei Tore bekommst durch Pässe in die Schnittstellen, durch Chipbälle, dann ist das schwach. Ich habe momentan auch keine Erklärung, muss ich ganz ehrlich sagen.
Okay, aber was würdest du den Jungen sagen? Oder was sagst du ihnen?
Das ist ja das, was ich gerade schon gesagt habe. Du hast eine ganz ordentliche erste Halbzeit gespielt, bist dann ziemlich konsterniert, sitzt in der Halbzeitpause in der Kabine, musst dann wieder raus, bekommst dann das Dritte. Das ist halt dann wirklich eine Frage des Selbstvertrauens, die Beine werden schwer und dann wird es natürlich schwierig. Und man hat ja auch ganz klar gesehen, dass da natürlich auch Abstimmungsprobleme sind. Philipp Coutinho, der ist fast aus dem Mittelfeld gestartet und stand dann alleine vor unserem Torhüter.
Gut, wenn man jetzt aber nach vorne schaut, und das ist ja, muss ja die Lehre aus dem Ganzen sein, da kommen jetzt zwei Gegner, die theoretisch aus einer anderen Welt kommen, irgendwie mit Mainz und Köln. Da kannst du natürlich, ich weiß nicht, ob du aus so einem Spiel viel rausnehmen kannst. Wenn ich mich nicht ganz irre, habe ich in Mainz noch keinen Chipball gesehen. Also sie werden da anders auftreten. Wie kann man denn aus so von A nach B so umschalten, in so eine andere Welt jetzt reingehen?
Das Wichtige ist wirklich, dass du dich schüttelst, dass du das jetzt kurz aufarbeitest. Du hast es gerade gesagt, viel Positives kannst du da nicht rausnehmen. Du kannst natürlich an der Defensivleistung, siehst du einiges, was zu verbessern ist, ganz klar. Und dann musst du natürlich auch mit, was ich vorhin schon gesagt hatte, das wird kein Spiel, wo es um großartige fußballerische Elemente geht. Sicherlich werden wir einige mit einbringen, aber da geht es wirklich um Leidenschaft, um Emotionen, um Zweikampfverhalten und das wird das Entscheidende sein. Mainz hat am Wochenende 4-0 verloren, wir haben 6-1 verloren und dann wird man auch sehen, wer dann da eben auch da ist auf dem Platz.
Wer sich besser schüttelt, wolltest du sagen.
Ja, ja, ist auch besser geschüttelt. Von der Qualität her immer nicht so. Also ich muss sagen, Mainz und Köln, andere Welt, also ich sehe den Kader von Werder Bremen jetzt nicht so viel stärker. Also letztes Jahr haben die eine gute Saison gespielt, aber letztes Jahr, finde ich, haben sie auch über ihre Verhältnisse gespielt.
Ich habe das nur im Vergleich zu Bayern.
Ja. Ach so,
ja. Nicht also zu Werder. Das ist alles Augenhöhe.
Weil ich wollte gerade sagen,
also ich glaube, das ist alle in einem
in einen Topf. Wir sprechen gleich auch kurz über die Bayern natürlich.
Problematik ist natürlich auch, die wissen es. Also das, weil wir vorhin gesagt haben, es gibt Mannschaften, die schlechter stehen. Das ist ja immer die, das frag in Stuttgart nach, frag in Nürnberg nach, in Hamburg nach. Das ist das Problem. Du bist Werder Bremen, ja, läuft gerade nicht so. Und dann die da unten allerdings und das Beispiel Freiburg. Die Freiburger, das, ich bin jede Saison eine Luxussaison, weil sie wissen, wenn es nicht gut geht, steigen wir ab. Dann machen wir mit Streich, überlegen wir uns was, verkaufen ein paar Spieler, holen ein paar andere und probieren es wieder. Und das ist nie ein Drama. Der ruhige Bremer Weg, ich verfolge Bremen so lange, ich erinnere mich noch an einen Satz, den ich selber kommentiert habe. Sie wissen aber schon, dass heute Werder Bremen einmal mehr in der Champions League dabei ist als die Bayern. Den Satz habe ich mal gesagt. Das kommt mir vor wie vor dem 30-jährigen Krieg. Das ist so lange her. Der ruhige Bremer Weg ist prima, nur es gibt auch Momente, wo die große Bremer Ruhe und die Weser zieht entspannt, ruhig am Stadion vorbei, wo du mal dazwischen
kommst. Da sind wir wieder, da waren wir am Anfang eben auch.
Ja,
aber dieser ruhige Bremer Weg ist ja wirklich manchmal nicht.
Das, was positiv ist, ruhig, ist kann sagen, ne? Irgendwann dann auch lähmen. Also du musst dich irgendwann mal von den Schwarz-Weiß-Fotos verabschieden. Wir sind Werder Bremen und wir steigen nie ab. Doch, frag nach anderswo.
Nein, aber wir wissen es auch. Es ist jetzt nicht so, nur weil wir vor 3 Wochen noch nicht von Abstiegskampf gesprochen haben, intern haben wir das klar angesprochen und wir stellen uns auch nicht hin und sagen, wir sind Werder Bremen, uns passiert nichts, auf gar keinen Fall. Wir wurden vor ein paar Wochen wurden wir noch dafür gelobt, wie gut wir Fußball spielen, aber jetzt sieht man das auch, es kamen keine Punkte rum. Und das ist das Entscheidende. Du musst, du musst eben punkten. Und das ist das Gefährliche auch, wenn du dafür gelobt wirst, wie gut du spielst. Wenn du als Spieler denkst. Das haben
wir eben schon gesagt, genau.
Ja. Genau, wenn du als Spieler denkst,
wir also haben kannst, die du sie Qualität, kannst du sie wachrütteln? Also, ist das deine Aufgabe jetzt mit?
Es wird klar angesprochen, das ist jetzt nicht meine Aufgabe, aber die Spieler
wem sind wach. Wem seine ist das? Gib mir die Telefonnummer, ich sage ihm, was er sagen muss.
Aber da würde ich gerne noch mal, was dazu sagen. Wenn man von außen immer hört, dass wir guten Fußball spielen, das musste niemand von außen sagen. Das wurde von innen gesagt. Also ich kann mich entsinnen, dass Frank Baumann nach dem 1:3 in Gladbach gesagt hat, wenn wir so weiterspielen, werden wir mit dem Abstieg nichts zu tun haben. Mhm. Und wenn man so weiterspielt, und es waren 3 krasse individuelle Fehler, die zu Gegentoren geführt haben, wenn man so weiterspielt, inkludiert das auch diese individuellen Fehler. Und dann steige ich ab. Und das habe ich nicht verstanden. Davy Klaassen hat nach dem Schalke-Spiel, glaube ich, gesagt, wir sind zu gut für den Abstiegskampf. Das sind so Hinweise, wo ich denke, vielleicht haben sie es doch nicht ganz verstanden.
Gut, gleich sprechen wir über den Mann, der, was hast du gesagt, der ist jetzt angekommen in München, ne? Ja, gestern an 5 Toren war er beteiligt. 3 hat er selbst erzielt, Coutinho. Und vorher können Sie nicht 100.000, nein, 200.000 Euro bei uns gewinnen. Wir sind gleich wieder da. Hi von Adel und Bent, live aus dem Hilton Hotel am Münchner Flughafen. Wir sind zurück beim Check24 Doppelpass. Müssen noch über ein anderes Thema sprechen, das Werder Bremen betrifft. Hören aber erstmal den Präsidenten Hubertus Heß-Grünewald zum Thema Hochsicherheitsspiel. Und es geht auch um eine Menge Geld.
Schritt für Schritt ist jetzt so weiter, dass es irgendwann Gebührenbescheide geben wird, die Bremen weiter in die DFL ausbringt. Wir haben klar gesagt, wir sind nicht bereit, 100% der Gebühren zu tragen. Und dann müssen wir sehen, wie wir gegebenenfalls in einer Auseinandersetzung mit der DFL hier zu einer rechtlichen Klärung kommen. Und wir haben ja mal in die Diskussion gebracht die Frage, muss man gegebenenfalls auch die Gästekontingente reduzieren, um möglicherweise ein Rotspiel zu einem Gelbspiel werden zu lassen. Das sind Dinge, die nur bedingt in unserer Hand sind, weil sie letztlich eine Entscheidung der Polizeibehörden sind. Aber wenn wir am Ende auch da für uns eine Chance sehen, den Schaden zu mindern, dann müssen wir auch über eine solche Option, wenn sie denn sich ergibt, auch ernsthaft nachdenken. Das wird uns, glaube ich, niemand übel nehmen können.
Also weniger Gästefans in Bremen ist denkbar?
Es ist jedenfalls nicht ausgeschlossen, aber ich sage ganz offen, wir wollen das nicht und wir wünschen uns das nicht. Aber wenn man uns in eine bestimmte Situation bringt, dass wir darüber nachdenken müssen, dann werden wir das tun müssen.
Ist das überhaupt möglich, Clemens? Nee, ne? Die Polizei entscheidet das letztendlich mit den Gästefans, oder?
DFB hängt da, glaube ich, noch ein bisschen mit drin.
DFL? Ich finde das komplett albern, ist was er sagt. Ich finde das komplett albern. Also der Mann ist eigentlich Rechtsanwalt. Der müsste eigentlich wissen, A, wie Statuten funktionieren, dass das über die DFL läuft. B, was heißt das, Gästekontingent zu beschränken? Geht überhaupt nicht, weil das betrifft dann alle. Man kann nicht nach Gutsherrenart sagen, oh, heute kommt Gelb, haben wir keinen Bock drauf, mal ein bisschen weniger. Hoffenheim nächste Woche, harmlos, die können wieder alle kommen. Was passiert denn dann mit denen? Wen schließt man da aus? Es geht um Hochsicherheitsspiele. Wenn Bremen gegen HSV spielt, dann werden mit Sicherheit nicht die gewaltbereiten Hamburger schön aus dem Stadion bleiben und die Friedfertigen gehen, dann graben die halt die Innenstadt von Bremen um. Da musst du genauso viel Polizei losschicken. Also das ist völliger Nonsens. Wenn, finde ich, das war ein sehr guter Vorschlag aus Leipzig, wenn dann das Verursacherprinzip. In Leipzig zum Beispiel hast du total friedliche Fans, da passiert gar nichts, aber da kommen dann andere Vereine wie Berlin, Dortmund, Schalke, Frankfurt hin und hauen da alles kurz und klein oder sind gewaltbereit. Wenn du deshalb Polizei auffahren musst, dann sollen bitte diejenigen, die gewaltbereit sind oder die es zu verursachen haben, dann sollen die dafür zahlen. Nur das, was Herr Hess-Grunewald hier fordert, das geht nicht. Warum soll die DFL, was ist die DFL? Die DFL ist ein Zusammenschluss aus allen Profivereinen. Warum soll Wien, Wiesbaden, Erzgebirge, Aue und Jan Regensburg dafür zahlen, weil sich Hamburger mit Bremern auf die Fresse hauen, mitten in Bremen? Das also finde ich völlig unsinnig.
Das machen sie ja im Moment nicht. Aber überflüssig. Christoph, es geht aber um viel. Es geht darum. Ganz schön viel Geld auch dabei, ne?
Ja, es geht um viel Geld. Wobei man sagen muss, diese Idee der Fondslösung kommt nicht von Werner, sondern die kommt aus der Bremer Politik.
Der Innensenator von Bremen hat das, Herr Meurer hat das
gesagt. Genau, und man muss ja auch sagen, Werder ist im Prinzip schuldlos an dieser Geschichte.
Ja, natürlich, ich kann ja verstehen, dass man sich darüber aufregt.
Die sind wütend, ja, zu Recht, das würde ich sagen.
Also es ist ja auch nicht unser Ansinn, Gästefans auszuschließen. Und Hubertus hat es ja auch gerade gesagt. Wir müssen natürlich auch schauen, dass wir den Schaden für uns als Werder Bremen minimieren. Und wir sind nicht schuld an dieser Situation und jetzt muss natürlich da irgendwie eine Lösung gefunden werden.
Das bringt sich natürlich in eine schwierige Situation, wenn man irgendwelche Thesen aufstellt, die nicht erfüllbar sind. Und es ist natürlich auch schwierig, dem Steuerzahler zu vermitteln, wieso der zahlen soll. Also man muss vielleicht ein bisschen diplomatischer davor gehen.
Wobei man auch sagen muss, dass die Bundesliga-Vereine und die Zweitliga-Vereine in der Summe Milliarden an Steuern zahlen.
Sag ich ja, ich finde auch dein Argument vorher.
Es geht schon sehr, sehr viel. Ich kann ein Stück weit auch die Position der DFL sehr gut verstehen. Das ist ein hochkomplexes Thema, aber mit ganz einfachen Lösungen ist das nicht zu bewerten.
Ich schlage vor, wir beobachten das einfach weiter, ne? Wie immer, ne? Und reden dann,
sehr schön,
wenn es ganz akut wird, darüber. So, jetzt kommen wir zu den Bayern. In der jüngeren Vergangenheit haben sich die Clubverantwortlichen nicht immer entscheidungsfreudig gezeigt. In den kommenden Wochen und Monaten aber müssen sie definitiv wichtige Fragen abarbeiten. Drei Baustellen. Drei Entscheidungen.
Plötzlich doch Weltklasse. Als man sich zu fragen begann, wo ist eigentlich dieser Coutinho? Da stellte sich der brasilianische Zauberfuß ins Rampenlicht und blieb die hellste Kerze auf der Torte, bis die Party vorbei war. Zwei Assists und drei Tore. Coutinho ist ein Ausnahmekönner und obwohl die Bayern noch ein halbes Jahr Zeit haben, um zu entscheiden, ob sie den Leihspieler kaufen wollen, jetzt schon mal und nicht nur im Namen der Bayern-Fans, sondern im Namen aller Fußballliebhaber. Die Bayern müssen Coutinho fest verpflichten. Personalbedarf der anderen Art haben sie in der Abwehr. Erstens wegen der vielen Langzeitverletzten und zweitens, weil das noch gesunde Personal für die internationalen Ansprüche der Münchner wohl nicht ausreicht. Darum. Die Bayern brauchen Verstärkung in der Defensive. Dritte und dringlichste Baustelle, die Trainerfrage. Nach dem Hansi-Hype, gefolgt von ersten Zweifeln an Flick, spricht plötzlich wieder viel für eine dauerhafte Anstellung des aufgestiegenen Kovac-Assistenten. Und auch darum ist sie die spannendste der drei Personalfragen. Was entscheiden die Bayern-Bosse in Sachen Flick?
Christian, du bist schon nah dran. Nächstes Wochenende. Was weißt du, was glaubst du?
Ich glaube, die Fragen können wir von hinten rum schneller beantworten. Also ich glaube, es
von hinten rum?
Eine klare Tendenz zu Flick. Es wurde bisher noch nicht gesprochen mit ihm, muss man auch ganz klar sagen, aber es geht sehr gelassen mit der Situation um. Und man merkt ja auch schon in der Mannschaft, dass da sehr viele Fürsprecher kommen und auch bei den Bossen gibt es jetzt keine Tendenzen, warum man dann nicht.
Da guckt Mario schon wieder, sollte. Weiß ich schon, wenn du sowas sagst, Fürsprecher in der Mannschaft.
Nein, wir haben seit der Woche im Fan-Talk haben wir ja auch drüber gesprochen. Für mich gibt es ja. Es gibt nur zwei Möglichkeiten. Entweder Bayern präsentiert nächste Woche einen neuen Trainer.
Und was soll ich haben?
Ich glaube es nicht. Ich habe die Woche schon gesagt, oder im Fan-Talk die Woche gesagt, Hansi Flick wird als Trainer bleiben, zumindest erstmal bis Ende der Saison. Wie gesagt, es gibt nur die zwei Möglichkeiten. sonst braucht man ja nicht zu sagen, am 21. oder am 22., weil es gibt nur die zwei Möglichkeiten.
Was spricht eigentlich überhaupt gegen Hansi Flick? Ich höre immer nur Winterpause, Datum halte ich völlig, völlig ausgeschlossen. Es ist 100% geht es weiter mit Flick. Aber warum kann er nicht über den Sommer hinausbleiben? Ich finde den Mann gut, der spielt schönen Fußball, der ist sehr erfolgreich. Was spricht gegen ihn? Ich habe noch nicht ein einziges vernünftiges Argument gehört, was gegen die Zukunft von Hansi Flick beim FC Bayern spricht.
Ich glaube einfach, dass man erstmal bis zum Sommer, dass man noch mal ein halbes Jahr Zeit gewinnt, um auch die Entwicklung weiter in der Mannschaft zu gucken, wie man in der Champions League weiterkommt oder wie weit man da kommt, wie es mit der Meisterschaft ausgeht. Ich meine, es kann ja theoretisch auch sein, dass Bayern nur Dritter, Vierter wird in der Champions League.
Im Moment sind sie noch hinten dran, ne?
Im Viertelfinale wieder rausfliegt. Und da weißt du, wie es bei Bayern ist. Dann ist der Trainer dran schuld. Die Spieler werden nicht entlassen, sondern der Trainer.
Ist ja auch eine Frage, was für einen Fußball will der FC Bayern künftig sehen? Ja, ist das der Fußball, den Guardiola gespielt hat? Ist das der Fußball, den Tuchel spielt? Aber letztlich ist das ja dann der gleiche Kickstiefel, den Hansi Flick auch präsentiert. Was spricht dagegen?
Aber das ist schon das ein vernünftiges Argument, dass du sagst, ein Trainer, der bisher noch nicht auf dem Niveau als Nummer 1 mit den Ansprüchen eines Clubs, wie sie die Bayern haben, gearbeitet hat, dem musst du schon ihm Zeit geben und dir selber Zeit geben.
Aber Marcel, dann wäre Jürgen Klopp niemals Trainer geworden in Dortmund. Der hat 7 Jahre in Mainz gearbeitet, davon 4 Jahre zweite Liga, ist einmal abgeschieden.
Aber wo Dortmund zu dem Zeitpunkt war und wo dann Jürgen Klopp kam, das ist schon ein relativ großer Unterschied. Ich sage doch nicht, dass er es nicht kann. Ich sage nur, dass du schon die Saison für die Bayern beginnt, die haben sich selber in der Liga schwer gemacht, aber die Saison für die Bayern beginnt auch in diesem Jahr, im kommenden Februar, wenn es in der Champions League endlich Gegner gibt, die nicht Belgrad heißen, wo du hinfährst und die zum Äffchen machst. Also insofern, du musst schon gucken, wie kriegt er das hin? Und die Fürsprecher aus der Mannschaft, da gehen mir auch die Fußnägel hoch, weil die haben sich vor zwei Trainer entledigt. Genau. Die haben Ancelotti und Kovac.
Kovac.
Waren sie nicht die großen Fürsprecher oder ein paar. So,
das ist Können zeigt natürlich auch, wie wichtig es ist, die Mannschaft im Boot zu haben.
Und deswegen, das, was sie gestern gespielt haben, allerdings herzlichen Glückwunsch, die trafen auf einen Gegner in der zweiten Halbzeit, wo das eventuell auch durchaus machbar war. Nein, was so ein Spiel wie gestern natürlich wieder schafft, ist Ruhe. Sie müssen diese Frage in Ruhe beantworten. Plus, es ist der FC Bayern, der gerne auch mal in die eigene Falle tappt. Also ist Flick der Name, den der FC Bayern, so wie wir ihn ja vorrechnen, Coutinho muss her und Sané muss her, und wenn es das nicht ist, irgendeinen begabten Nachwuchsspieler entdecken. Davis, da sitzen wir doch alle hier und sagen, ja, prima, aber ich meine, ist das einer für die Bayern?
Aber den Fehler zwischen Mut und Name hat der FC Bayern schon mal gemacht, 2008, als man gedacht hat, Klinsmann hört sich besser an als Klopp.
In der DNA,
wie das ausgegangen ist, wissen wir ja
auch. Stellt sich doch jetzt momentan überhaupt keiner. Ich meine, ihr vergesst alle, der Flick hat Vertrag, der Flick will nicht weg. Der Flick ist gelassen.
Er muss ja keine Frist setzen.
Nee, der soll jetzt mal die Rückrunde machen. Ich finde, entscheidend war gestern beim Spiel, andere Situationen in der Saison, in der Vorsaison, wäre der FC Bayern nach dem 0:1 nervös gewesen, eingebrochen, auseinandergefallen. Hätte vielleicht das Spiel auch verloren, hätte nicht die 2 Tore gemacht. Und bei Bayern war wirklich abzusehen, die haben diese dominante Spielweise eben jetzt wieder unter Flick. Ich meine, was war denn der Guardiola-Fußball? Bayern spielt wieder dominant. Gut, sie hatten dann 20 Minuten, da haben sie ein bisschen gebraucht wieder, aber dann kamen sie wieder ins Rollen. Und das gibt Flick der Mannschaft. Die Sicherheit, der Fußball ist souverän. Sie haben jetzt die 2 letzten Spiele auch mit viel Pech verloren, muss man sagen. Aber sie hatten die Torchancen, sie hatten die Überzeugung. Und ich glaube, das gibt dem Bayern-Boss im Moment auch die Ruhe in der Entscheidung. Aber alle Parameter sprechen ja für eine Entwicklung der Mannschaft, für Qualität der Mannschaft, für einen besseren, attraktiveren Fußball. Der entscheidende Punkt wird jetzt sein, wie mutig sind die Herrschaften.
Aber stellt ihn ja auch keiner in Frage. Also
ja, glaubst du, dass die diesmal mutig sind?
Also ich weiß, dass er schon einen großen Rückhalt hat. Und sie haben den Luxus jetzt, sie haben die Zeit. Und man muss ja auch ganz ehrlich die Frage stellen, welche Alternativen sind denn jetzt auf dem Markt? Also ich meine, Tuchel steht unter Vertrag.
Das finde ich immer gut, wenn man sagt, es gibt keine Alternative. Ja, deswegen darf er bleiben. Also
ja, nee, aber ich meine, einen besseren musst du finden. Gestellt, ja? Wenn du einen besseren nicht findest, ist das natürlich auch ein Argument für ihn. Und Den Haag nochmal, es ist Ajax und es ist Holland. Und
hat auch Probleme momentan, ja, muss man auch sagen. Also da weiß auch keiner, schafft er dieses Konzept beim FC Bayern so umzusetzen. Und wenn man sieht, wie Flick spielen lässt, Es funktioniert natürlich alles sehr, sehr gut.
Aber du hast 7 Punkte Rückstand auf den ersten und du hast noch keine richtigen Gegner gehabt in der Champions League. So, das heißt, danach geht's los und dann muss er zeigen, dass er das kann. Das ist doch
und in der Kürze der Zeit muss man auch sagen, wo hätte er denn jetzt, er hatte jetzt momentan auch nicht die Zeit. Das Training ist sehr, sehr.
Er hat auch nicht den Kader unbedingt, ne? Oder?
Ja, also ich glaube, der Kader da immer auf hohem Niveau. Aber wenn man mit den Spielern spricht, off record, die sagen, das Training ist so gut wie seit Pep Guardiola nicht mehr. Und wenn man jetzt sagt, jetzt kommen sie in die Winterpause, haben eine Vorbereitung, ich meine, dann kann Flick ja erst seine Handschrift entwickeln. Und wieso sollte Bayern jetzt irgendwas ausschließen? Und das machen sie ja auch nicht.
Aber wenn man die Trainerhistorie des FC Bayern anguckt, also das wäre mutig, finde ich, Hansi Flick zu nehmen. Und wenn ich mir die Trainerhistorie angucke, Mut ist jetzt kein Begriff, der mir da mal einfällt. Deswegen würde mich das so ein bisschen irritieren, wenn sie sich für so eine Lösung entscheiden würden. Ich hätte immer gedacht, gerade bei Karl-Heinz Rummenigge spielt auch so der Glamour-Faktor eine gewisse Rolle.
Ja, er hat es ja selber schon angesprochen. Er hat ja selber darauf verwiesen, dass sie natürlich eine große Historie an Trainernamen haben. Aber er hat ja auch gesagt, zu Recht, Ancelotti war auch ein großer Name und hat auch nicht funktioniert. Mhm. Also ich glaube, was Marcel ja richtig gesagt hat, die Mannschaft hat natürlich schon 1-2 Trainer jetzt auf dem Gewissen gehabt. Und wenn die sehen, am Ende entlässt die Kabine den Trainer. Und wenn die da mitziehen und da in der Überzeugung sind, wieso sollten sie was ändern? Hast du noch keinen Trainer entlassen?
Was sagt der Mentaltrainer dazu?
Da kriege ich Schüttelfrost, ehrlich. Da kriege ich wirklich Schüttelfrost, wenn ihr hört, die Kabine entlässt einen Trainer, da kriege ich Schüttelfrost.
Aber es ist doch so bei Bayern. Die marschieren da hoch, schimpfen also, über den Trainer, das Training ist schlecht.
Das ist vielleicht jetzt die letzten Jahre so. Also ich weiß, zu unserer Zeit, da hat die Kabine den Trainer nicht entlassen. Das hat dann Uli Hoeneß gemacht. Aber es ist schon traurig genug, dass man heute da hier
sitzt. Aber auf welcher Basis hat es denn Uli Hoeneß gemacht? Der hatte immer das Ohr in der Mannschaft. Du weißt, welche Spieler da oben immer auf der Rattencouch saßen, auch in deiner Generation. Ja,
du sagst aber, die Spieler sagen, das Training wäre schon lange nicht mehr so gut oder ist wieder so gut wie unter Guardiola. Ja, Hansi Flick ist doch schon seit einem halben Jahr dabei.
Aber
hat er keinen Einfluss gehabt auf Nico, die haben sich doch abgesprochen. Da so viele Dinge.
Aber es macht doch schon einen Unterschied, ob du Cheftrainer bist und deine Dinge machen kannst oder ob du Co-Trainer bist und zuarbeitest.
Aber ich glaube doch, dass Nico auch nicht so, Entschuldigung, so blöd war und hat nicht auch mal auf Hansi gehört. Die haben sich doch im Training wahrscheinlich auch mal abgesprochen und haben da auch mal Dinge.
Ja, aber der latente Vorwurf der Mannschaft war immer, Kovac gibt uns keine Lösung in der Offensive mit. Wenn man jetzt mal das Training unter, das war ein Geheimtraining.
Weißt du, was meine Lösung immer war, was meine Trainer zu mir gesagt hat? Mario, wenn du den Ball hast, schießen einfach ins Tor.
Das hast du relativ gut gemacht.
Jetzt muss der Trainer dir Lösungen mit auf den Platz geben.
Heutzutage ist das so, ja.
Ja, aber das ist.
Einer auf dem Niveau, aber die spielen, muss
Gott
man schon
sei Dank
sagen.
Muss ich nicht mehr spielen.
Weißt du, wir nehmen doch ein Beispiel. Also Wahnsinn. Coutinho, wenn wir noch über Coutinho haben, die noch reden, kurz. Bestimmt. Gestern spielt auch der 10, das, was er sehr gern spielt, was er auch immer gesagt hat, dass er das gern spielt. Müller sitzt draußen auf der Bank. Müller hat vorher prima Spiele gemacht. Das sind die Dinge, die Hansi Flick wird lösen müssen. Und sie so moderieren und sie auf dem Platz so orchestrieren, dass das passt.
Und daran ist ein Trainer nicht. Der 10 ist ja ein wichtiger Punkt.
Ob ich ihn prima finde oder nett finde, sondern...
Marcel hat Coutinho angesprochen, dann lass uns mal auf seine Leistung
gestern überraschend gestern gezeigt, dass er Fußball spielen kann. Ne? Super.
Als zweitbester Spieler der Welt. So.
Immer perfekt aufgestellt. Die Doppelpass-Analyse wird Ihnen präsentiert von Klaus Thaler Alkoholfrei.
Ja, das war jetzt eben mal ein Felipe Coutinho in Weltklasseform, so wie ihn sich eben die Bayern und auch die Fans wünschen. Also 3 Tore selbst erzielt, 2 noch mit vorbereitet und in der Woche hat er ja auch noch in der Champions League getroffen. Also das war wirklich seine Woche zuvor. Wir haben das oft hier diskutiert, stand ja immer wieder in der Kritik. Der brasilianische Superstar, der ja für 8,5 Millionen von Barca ausgeliehen ist und zuvor eben nur in 3 Spielen je einmal getroffen hat. Aber wenn er so drauf ist, dann sollten die Bayern wirklich überlegen, ja, diese 120, die es dann im Sommer zu zahlen gibt, um ihn fest zu verpflichten, vielleicht wirklich auf den Tisch zu legen. Das sagen die Fans. Coutinho scheint endgültig in München angekommen zu sein. Ein Tor schöner als das andere. Und das Wichtigste, wir treffen endlich die Kiste wieder. Und Marc ist hier ganz klar, bitte FC Bayern-Führung Coutinho Kaufoption ziehen. Was sagt denn Hansi Flick zu Coutinho?
Klar, ist Felipe Coutinho heute einfach der Spieler des Tages gewesen, mit 3 Treffern, 2 vorbereitet. Also von daher ist es genauso, wie wir ihn kennen, auch im Training, wie er jetzt gezeigt hat. Und was mich auch besonders freut, ist, dass die ganze Mannschaft sich auch für ihn gefreut hat, dass er heute so ein Spiel abgeliefert hat.
Immer perfekt aufgestellt. Die Doppelpassanalyse wurde Ihnen präsentiert von Klaus Thaler alkoholfrei.
Schauen wir nochmal auf das letzte Tor, das sechste. Mario, du wolltest eh was sagen, ne? Zum Philippe Coutinho.
Ja, die letzten 14 Tage, drei Wochen hat man immer gesagt, nein, die 120 Millionen darf man nicht ausgeben für den Spieler, weil er es nicht gezeigt hat. Jetzt hat er ein gutes Spiel gemacht gegen einen Gegner. Entschuldigung, Clemens, aber wahrscheinlich, wenn wir so eine Mannschaft zusammengestellt hätten, auch eine Chance gehabt gegen Bremen in unserer Truppe hier. Und jetzt redet man wieder davon, dass man für den Spieler 120, also ich würde keine 120 Millionen ausgeben, weil er mit einem Spiel, wie gesagt, er muss in der Rückrunde, wie es Marcel gesagt hat, ab Februar, wenn die großen Spiele kommen, da muss man es zeigen. Aber da ist wieder das Problem, die letzten zwei der drei Spiele waren nur auf der Bank gesessen, weil Thomas Müller gespielt hat. Ich kann nicht immer nur einen Spieler dann bewerten, wenn er mal ein überragendes Spiel gemacht hat gegen einen Gegner, der in der jetzigen Phase halt ein bisschen Schwierigkeiten auch hat. Ab Februar muss man ihn regelmäßig spielen lassen und dann kann man sagen, dann sehen wir, ob er das Geld wert. Natürlich ist es ein großer Name, aber ich sage, 120 Millionen ist er nicht wert. Und vor allem, er ist auch, glaube 28 mittlerweile.
27,
glaube ich. 27, ja. Gut, ja. Dann nächstes Jahr 28 irgendwann. Und du kriegst das Geld, du kriegst für ihn kein Geld mehr.
Das kannst du nicht verhindern, ja, wahrscheinlich. Nein, das stimmt.
Es ist aber Fakt, dass du nächstes Jahr Mensen verpflichten würden für 100, wirst einen 4-Jahres-Vertrag geben, danach kriegst du kein Geld mehr. Das ist die Überlegung, gibt man 120 okay. Millionen aus.
Die Frage ist, ob es dann am Ende auch 120 sein müssen, muss man auch sagen.
Ja. Das ist schon viel Geld, da sind wir uns einig. Ja. Ist er einer für die großen Spiele, was glaubst du, was denkst du?
Ist schwer zu sagen, ich denke, er hat sich in dieser Saison noch nicht so präsentiert, wie wir das erhofft haben oder wie die Bayern sich das erhofft haben. Jetzt hat er wirklich gestern ein hervorragendes Spiel gemacht. Ich muss auch sagen, klar hatten wir nicht die Gegenwehr dann in der zweiten Halbzeit, die es hätte sein müssen. Aber ich glaube, das Entscheidende ist auch Hansi Flick. Das ist auch eine Qualität, die er hat, das zu moderieren eben auch. Philippe Coutinho rein, Thomas Müller raus. Und das wird auch in den nächsten Wochen das sein oder Monaten auch, worauf es dann eben ankommt. Sie haben eine Mannschaft mit unheimlich vielen guten Spielern und du musst die Mannschaft halt... wenn du alle hinter dir hast, dann ist es auch für jeden Trainer leichter. Ob das jetzt nun dann für Philippe Coutinho 120 Millionen sind, ich denke, da werden die Bayern auch in der Rückrunde genau hinschauen.
Aber wir verteilen ja keine Sympathiepunkte. Also Niko Kovac hatte zum Beispiel ein Problem, das man ihm auch vorgeworfen hat von oben, Rummenigge vor allem. James Rodriguez, ein Spieler mit unglaublichem Potenzial, er hat ihn nicht hingekriegt. So. Wenn du einen solchen Spieler dir holst, also irgendeine Idee werden sie schon gehabt haben, denke ich mal, im Sommer, als sie gesagt haben, wir leihen den aus mit der Option. So, dann siehst du, was der kann. Und das ist ja also bei aller Kritik an Bremen, also das musst du erstmal aber auch so spielen, wie er das gestern gespielt hat. Du siehst, er kann das. So, und jetzt musst du dafür sorgen, als Trainer, und wenn ich Verantwortlicher bin, und ich muss ja das Geld zahlen, nicht Hansi Flick zahlt, ich muss sagen, der leitende Angestellte, bitte nutzt die Produktionsmittel, die wir ihm zur Verfügung stellen, so, dass es einen Sinn ergibt. Sie haben ja Zeit, sie werden im Februar, März, sie werden schon noch die richtigen Gegner abwarten und dann wird man entscheiden. Wenn er psychisch zu labil ist, was viele
was bei ihm denn?
Unterstellen ein bisschen, dass er zu sensibel ist und wenn es dann drauf ankommt zu beißen, dass er genau die Position haben muss, dass er dann in großen Spielen nicht da ist, dann macht das keinen Sinn. Dazu ist Bayern eine Nummer zu groß.
Aber wenn ein Trainer bei Liverpool hat er ja schon gezeigt, da wo er dann auch die 10 spielt.
Aber nicht in Barcelona zum Beispiel.
So. Ja, aber
da war er permanenter Ersatzspieler. Da war er permanenter Ersatzspieler.
Da war er noch sehr jung. Als er dann fing, erwachsener Spieler zu werden, wollte unbedingt nach Barcelona. Das war nicht der feinste Abgang aus Liverpool. Er kam dahin und dort hat er gesagt, entweder das oder gar nichts und wurde dann ganz, gut, Messi hat auch mitgeholfen. Schaff ihn mir vom Hals, schaff ihn auf links und dann habe ich meine Ruhe.
Das ist ja der Punkt. Der hat auch da die Position nicht gehabt. Ich muss sagen, Liverpool hat er auch meistens.
Aber das ist alles das, was dieser Aufgabe hat Hansi Flick. Das kannst du nur.
Hat er die bei Bayern denn?
Ja, gestern hat er.
Ja, gestern.
Das geht ja ein bisschen unter. Flick hat es ja wirklich gut gemacht zur Halbzeit. Hat den Coutinho gesehen. Der hat die letzten 5 Minuten vorher war er jetzt ja auch nicht so dominant auf dem Platz. Hat er einen guten Schuss.
und hat ihn dann in der Halbzeit in die Zentrale gestellt. Und dann hat man gesehen, was dann möglich war.
Gut, und, aber Thomas Müller saß draußen. Ich bleib nochmal, das sind die Luxusprobleme, die ein Trainer in München hat. Du hast einen Thomas Müller, der so gespielt spielt, wie er spielen kann zuletzt. Ja. Und du hast einen Coutinho. Und dann, wen stellen wir auf die Sechs? Das sind alles Dinge, ja, daran bemesse ich einen Trainer. Doch nicht einfach, mir ist Flick sympathisch oder weniger, mal gucken.
Aber ich finde gerade dieses 6-1 gegen Bremen, wir haben jetzt viel über Bremen geredet, aber das finde ich auch eine klare Folge, finde ich zum Beispiel von der Reaktion von Hansi Flick gestern, dass er Boateng rausnimmt, Pavard und Alaba in die Mitte, Kimmich nach hinten rechts schiebt und Thiago und Goretzka. Aber er hat unmittelbare Auswirkungen auf dieses Ergebnis. Mit dem Coutinho auf der 10 dann, dass dieser Spielstil, den er dann fordert in der Halbzeit, dass das so ein Ergebnis bringt, das ist ein ganz dicker Pluspunkt auch bei Hansi Flick, und das hat jetzt nichts mit Sympathien zu tun.
Also Gott sei Dank hat er so gewechselt oder hat Boateng eine gelbe Karte gehabt, weil er in der zweiten Halbzeit wahrscheinlich eine gelb-rote gekriegt, und deswegen musste er ja reagieren. Ja. Na, ich meine, wenn du siehst, wie er bei dem ersten Tor
ist. Aber es spricht nicht gegen ihn. Also nein, überhaupt nicht. Völlig in Ordnung. Es gibt überhaupt keine Argumente zu sagen, auf gar keinen Fall Flick. Aber es ist viel zu früh zu sagen jetzt.
Aber er hat es ja wirklich gut gemacht. Also Thomas Müller, muss man ja sagen, funktioniert ja unter Flick ja auch wieder viel besser. Also der hat ja auch auf der 10 schon gute Spiele jetzt gemacht. Es ist eine Systemfrage. Und also Müller kam ja noch. Müller Coutinho hat ja auch dann super funktioniert. Also mir gefällt das ganz gut. Und ich finde, wieso sollte man da jetzt immer Flick in Frage stellen? Er hat es wirklich sehr, sehr gut moderiert. Er hat es taktisch bewiesen. Und jetzt muss man mal schauen, ob er diesen Standard halten kann.
Also, dass er bis zum Sommer Trainer bleibt, ist doch, wer das in Frage stellt, ist verrückt. So, und die können doch froh sein, dass sie das in Ruhe sich angucken können.
Aber von welchem Zeitraum reden wir denn jetzt hier? Von 3 Wochen? 4 Wochen? Ich meine, ich glaube, es gibt keinen
noch nicht
stressigeren
so lange,
ja, Trainerjob als den des FC Bayern in Deutschland. Und ob er...
Frag mal hier, guck mal, Clemens macht auch. Wartet mal kurz durch.
Die Medienszene in Bremen sei so zahnlos. Ja. Aber ob er diesen Stress, diesen Druck, ob er dem gewachsen ist, hat er doch noch gar nicht bewiesen. Und Alter, hat er nirgendwo bewiesen. Also deswegen
wundert. Deswegen soll er es ruhig dürfen.
Auch das ist, finde ich, wieder so ein Thema. Du sprichst das völlig zu Recht an. Mit so ein zeitliches Fenster ist da drin. Die 3-4 Wochen, das ist jetzt nicht viel, aber wenn man hinschaut, gerade was sich so auf der Mentalitätsebene, auf der Gefühlsebene von so einer Mannschaft entwickelt, Mario, da kannst du schmunzeln, aber das ist optisch ein anderer FC Bayern, was die da kicken, wie die sich äußern, wie die zusammenstehen. Gerade gestern diese Feierei für Coutinho, das war sehr auffällig. Aber mir geht auch einiges viel zu schnell. Gerade letzte Woche, der sonst so moderate Kicker hat bei Coutinho von einem PR-Gag geschrieben, mega Flop. Und jetzt kommt so ein Ding hier, cool bleiben. Ja, also das war...
Gute Antwort von Coutinho, kannst du
ja
auch so sagen.
Ja, also ja, er hat ja auch gestern demonstrativ hier die 7 gezeigt, genau, für 7 Tore, weil er das natürlich trotz der deutschen Sprache alles mitkriegt, wie kritisch über ihn da gesprochen wird. Schön cool bleiben. Also das war jetzt Belgrad und Piräus in der Champions League. Das war Bremen hier. Aber ich glaube, dafür haben sie ihn nicht geholt für diese Spiele, sondern für die dicken ab März.
So, eine Sache müssen wir gleich noch besprechen. Also brauchen die Bayern im Winter vielleicht den einen oder anderen neuen Spieler, weil es dann in der Champions League im neuen Jahr wieder um alles geht. Auch wenn sie gesagt haben, wir wollen eigentlich keinen holen. Und the winner ist der letzten Wochen Lucien Favre. Er nutzt seine Endspiele und überzeugt mit Leistung und mit guten Ergebnissen.
Ja, sehr gut. Natürlich.
So wollen wir ihn sehen. Ja, also, kurze Pause. Dann kommt noch Dortmund, Leipzig. Wir haben noch viel vor. So. Hi von Adel und Band, wir sind zurück im Hilton Hotel am Münchner Flughafen beim Check24 Doppelpass. So, haben 2 Baustellen des FC Bayern schon besprochen. Jetzt ist es noch um die 3. Wir schauen noch mal auf das Gegentor. Die Bayern haben schon relativ viele bekommen. Gestern die 1-0-Führung von Werder Bremen. Und da sieht man 2 Langzeitverletzte in der Abwehr mit Süle und Hernandez. Und da sieht Boateng einfach nicht gut aus bisher, muss man so sagen.
Ja, ist nicht das erste Spiel, also muss man sagen. Zuletzt musste er auch wieder angeschlagen vom Platz runter. Kann ihm eigentlich schon fast leid tun, wenn man sieht, der war mal wirklich schnell. Also ich glaube, wird eng für ihn diese Saison.
Ja, meine Frage ist natürlich, müssen die Bayern was machen im Winter?
Tja, also sie haben ja diese Einkaufspolitik dieser polyvalenten Spieler gewählt, also Spieler, die auf mehreren Positionen einsetzbar sind.
Erklär uns mal kurz, was das ist hier.
Also Michael Fahre hat das eingeführt in Berlin. Polyvalent, da haben wir alle. Spieler, die mehrere Positionen
spielen. Ah, Lucas Hernandez ist ein gutes Beispiel, der mehr Linksverteidiger jetzt gespielt hat bei Atletico, bevor er zu Bayern kam, als Innenverteidiger.
Gut, der hat jetzt fast kaum gespielt, ne,
logischerweise. Ja, muss man sagen, verletzt, gekauft worden, schon wieder verletzt.
Genau.
Keine große Hilfe jetzt in der Hinrunde. Bei Pavard sehe ich es auch ein bisschen skeptisch, der ist ja auch Rechtsverteidiger-Weltmeister geworden.
Richtig.
Sollte auch mal Innenverteidiger spielen, überzeugt jetzt auf beiden Positionen bisher noch nicht so richtig. Und bei Boateng, muss man sagen, ist es fast schon wie bei Martinez. Also der Trippelsieg liegt jetzt auch schon mal 6 Jahre zurück, wo die entscheidenden Spieler natürlich...
Gut, heißt das jetzt ja oder nein?
Also ich kann mir schon vorstellen, dass das Gedanken gibt. Ich weiß, dass Hansi Flick gerne noch einen Rechtsverteidiger haben würde, weil Kimmich natürlich in seiner Überlegung als zentrale Rolle gesetzt ist. Ja. Und dann wird es auf rechts natürlich, wie man auch gestern gesehen hat, musste ja dann Kimmich doch wieder nach hinten ziehen. Also ein Spieler mehr würde schon gut tun, aber was machst du mit den Alten?
Und wo lungern die rum, die Innenverteidiger, mit denen du Champions League gewinnst?
Ich sag dir mal Emre Can, was hältst du von dem? Der ist bei Juve nicht besonders glücklich.
Emre Can ist
kannst du sofort Thema, haben,
aber war auch schon mal bei Bayern. Emre Can ist Nationalspieler und dann kriegst du, das ist ja die Falle Bayern, du brauchst einen, der dir sofort weiterhilft, der dieses Niveau spielen kann. Auf der anderen Seite, wenn alle anderen gesund sind wieder, hast du ein Überangebot. So, das ist das Problem. Ist das, oder er kann die Sechs und sie nehmen ihn als den Sechser, der ihn immer noch gut tun würde, wie ich finde, so ein Vidal-Nachfolger und Can. Ich weiß aber auch, dass sie in Dortmund über Can natürlich nachdenken.
Aber das ist doch so ein Poli-Dings beim Bums, was du da eben gesagt hast.
Kann auch Rechtsverteidiger spielen, natürlich.
Polivalent. Ja, natürlich ist das die Überlegung. Aber du holst wieder einen Nationalspieler in einen ziemlich fetten Kader. Ja, das ist die Problematik. Nee,
aber du brauchst doch einen Spieler, der dich weiterbringt, genau. Oder nicht?
Also ja, aber wenn alle anderen da sind, hast du noch so viele, die dich immer weiterbringen. Und du musst wieder welche auf die Tribüne setzen oder auf die Bank setzen. Und
schon aber die kommen doch erst, also Süle kommt ja wahrscheinlich erst.
Ja, aber er kommt doch zurück.
Saison.
Darum geht's doch.
Ja, ich glaub, das
aber,
ist es einfach,
aber du kannst den Platz doch nicht frei halten.
Aber mit Sicherheit nicht vor Juni. Also nicht vor der EM.
That's the problem.
Ja, also ist das die Zwickmühle?
Ja, natürlich. Ja. Also das ist natürlich, ich bin ja ein Fan davon, Spieler zu kaufen. Bayern hat ja das Geld, die Spezialisten sind. Das, wenn man bei Liverpool diesen Van Dijk sieht, der ist nun mal der Beste auf der Position. Ja. Hernandez hat nicht viel weniger gekostet. Ja. Und da muss man sich halt die Entscheidung treffen. Sie haben sich jetzt anders entschieden, aus der Erfahrung der Saison zuvor. Jetzt müssen Sie halt mal schauen, wie das aufgeht. Aber generell natürlich, wie du richtig sagst, Emre Can will ja von Juve weg, weil er dort nicht spielt. Wenn er jetzt da kommt und hier auch nicht spielt, hast du natürlich wieder ein Problem mehr.
Der wird eine freundlich nachfragen. Moment, und wenn Süle und Hernandez wieder da sind, wo ist dann meine Idee? Kimmich auf der 6 und wer noch auf der 6? Ich oder dann doch Thiago? Darf ich mal erfahren, wie ihr euch das vorstellt?
Und du brauchst ja eigentlich einen Innenverteidiger. Und das ist ja Emre, kann das natürlich auch spielen, aber ist natürlich auch kein Spezialist.
Er ist gelernter Innenverteidiger, ne?
Nein, er hat schon immer sehr schön Mittelfeld gespielt.
Ja, auch. Aber eigentlich hat er dann angefangen.
Bei den Amateuren bei Bayern, ich weiß noch, wie er reinkam, war schon auch fürs Mittelfeld angedacht. Also ist ja auch ein Ex-Bayern-Spieler, darf man ja auch nicht vergessen.
Was sagst du?
Ja, also ich weiß gar nicht, dass man über so einen Spieler überhaupt nachdenkt. Die brauchen Innenverteidiger, die brauchen keinen Sechser. Da haben sie
in der Not
haben sie 8 Stück wahrscheinlich. Deswegen, ich hätte auch gestern...
Aber du würdest einen holen, oder? Wenn es einen gibt, natürlich.
Aber die wachsen ja auch nicht auf dem Baum.
Oh, ja.
Ja, ich zahle, mir scheiße. Ja,
da musst du auch bezahlen.
Ja, aber es ist ja so. Aber wo willst du denn wirklich den Innenverteidiger jetzt herkriegen, der auch die Champions League, das Halbfinale vielleicht garantiert? Den kriegst du im Moment nicht. Von den großen Mannschaften wird ein gesetzter Innenverteidiger nicht abgegeben.
Er sucht auch hier.
Ja.
Nein, also das ist total richtig. Gerade im Winter. Ne? Also der dir die Champions League mitgewinnt, der spielt bei dem anderen Verein.
So
der wird nicht verkauft.
Ja. Deswegen würde ich auch, natürlich brauchst du einen, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass Bayern jetzt in der Winterpause einen holt, weil den kriegst du einfach nicht. Den Innenverteidiger.
Also.
Ich hätte auch gestern nicht Boateng Innenverteidiger gespielt, ich hätte auch Pavard direkt spielen lassen, weil Boateng weiß man ja, wenn er mal ins Laufduell gegen Rashica muss, dann sieht er halt ganz, ganz schlecht aus.
Gut. Und mach weiter, bitte.
Ja, und ich wollte euch noch zeigen, dass es definitiv einen Mann im Kader gibt, der sich für einen Verbleib von Coutinho aussprechen würde. Und das ist Robert Lewandowski. Der hat nämlich gestern auch entsprechend dazu ein sehr nettes Bild auf Instagram gepostet. Da sieht man nämlich die beiden Töchter von Coutinho und Lewandowski Arm in Arm und in der gleichen Pose dann eben auch die beiden Daddies. Und er hat sich ja auch wirklich schon dafür ausgesprochen, dass Coutinho einfach ein super Vorlagengeber für ihn auch ist. Er profitiert natürlich von Coutinho, das zum Abschluss unseres Bayern-Themas noch. Und jetzt wollen wir auf einen Mann schauen und vor allem auf ein Team, das vor dem Bayern steht, nämlich die Dortmunder. Und da überrascht Lucien Favre plötzlich, nachdem er seine Endspiele überlebt hat, mit genialen, ja, auch taktischen Maßnahmen. Und hier sagt Sascha, ich freue mich, dass das neue System von Favre greift. Er hat als Trainer des BVB 2,14 Punkte im Schnitt geholt. Das ist Bestwert. Und schön, dass er jetzt eben in Ruhe arbeiten kann. Und Zagadou wird auch noch gelobt. Und hier heißt es, die Favre-Rausrufe sind wohl vorübergehend verstummt. Herrlich. Eure Meinung dazu?
Ja. Mal designierter Meistermacher, mal Kandidat für eine baldige Beurlaubung. Lucien Favre hat schon einiges mitgemacht mit dem BVB, der Club allerdings auch mit ihm. Herrlich finde ich übrigens sein Zitat: Wenn du durch die Hölle gehst, bleibe bitte nicht stehen.
Fortschritte. Fortschritte mit Favre. Weil in der ewigen Wundertüte Dortmund zuletzt nur Erfreuliches drin war, haben die Borussen tatsächlich wieder ihr Saisonziel Meistertitel im Visier. Und das ist eben auch Verdienst von Lucien Favre, dem erfolgreichsten BVB-Trainer der Geschichte, zumindest was die durchschnittliche Punkteausbeute angeht. Die Stimmung könnte ja schnell wieder kippen, weil Himmel und Hölle so dicht beieinander liegen im Fußball. Aber der BVB ist nun mal auf einem richtig guten Weg. Weiter in Pokal und Champions League, dazu Tabellendritter in der Liga. Was Clubboss Watzke übrigens als absolut okay bezeichnet. Blindes Vertrauen und bedingungsloser Rückhalt klingen anders. Und so möchte man den Dortmunder Verantwortlichen zurufen: Hört endlich auf, an Favre zu zweifeln.
Marcel, du bist ja unser Fachmann, was das Thema Lucien Favre angeht. Also 2,14 Punkte im Schnitt haben wir gerade gehört. Ich habe ihn noch stehen seit Beginn. Letzte Saison hat er genauso viele Punkte geholt wie die Bayern, nämlich 105. Spricht alles für ihn, ne?
Ein prima Trainer, unzweifelhaft. Aber es gibt viele prima Trainer, die zum richtigen Zeitpunkt nicht am richtigen Ort sind oder zum falschen Zeitpunkt am richtigen.
So. Und wenn, also du glaubst immer noch nicht, dass es
ich glaube
für
immer
ihn
noch nicht,
weitergeht?
Dass die Dortmunder Führung fest davon überzeugt ist, dass sie den Weg, den sie sich vorstellen, mit ihm weitergehen werden. Aber sie haben offenbar eines begriffen: Wenn du jetzt je von Woche zu Woche quasselst hintenrum, kannst du nichts holen. Mit keinem Trainer der Welt. Mit keiner Mannschaft und keinem Trainer der Welt. Es wird jetzt Ruhe herrschen erstmal. Und die Ergebnisse helfen ihm natürlich. Wenn du ihn siehst und du siehst, wie er. Du musst schon immer auch so ein bisschen zwischen den Zeilen, in seiner Mimik.
Mach mal.
Naja, das ist ja nicht spurlos an ihm vorübergegangen. Der ist ja nicht doof. Der hat ja alles mitgekriegt, was die letzten Wochen, wie über ihn geredet wurde und wie es dann an in bestimmten Momenten befeuert wurde, auch nochmal. Dann wieder kurz Ruhe, dann wieder doch nochmal, dann sagt mal einer der, meiner das. Das ist, und in der Mannschaft ist das...
Wen meinst du denn? Wer war das denn?
Die Führung hat immer, es gab nie das klare Bekenntnis, so, wir sind von dem Weg überzeugt, er ist der Trainer für uns. Ich glaube, sie sind sich immer noch nicht sicher, dass er der Trainer für sie ist, mit seiner Art, die du nicht ändern kannst. Das haben sie Gott sei Dank begriffen. Wir haben einen Trainer geholt und huch, jetzt waren wir überrascht, dass er draußen nicht Salto nach Salto schlägt und kein Zinnober veranstaltet.
Aber was er ein bisschen geöffnet, finde ich, hat er sich jetzt in den letzten Wochen schon. Also ich hatte ja schon verstanden, dass er von ihm, hat er bei uns in Sportbild ein sehr sympathisches Interview gegeben, wo er dann plötzlich auch von der Meisterschaft spricht. Das ist ja das, was ihm damals immer abgesprochen wurde. Also für Bayern zu stimmen bei Meisterfavoriten hat ihn sehr viel Kritik gekostet intern. Also das macht er jetzt schon besser.
Macht er. Und das, was er taktisch gerade verändert, ist für ihn, der sonst ein so klares Ding hat und so unumstößlich eigentlich, ist ein großer Schritt, was ich großartig finde. Und sie werden sich irgendwann mal einig sein müssen im Club. Ist es das, was wir wollen? Und gehen wir damit weiter? oder aber nein, was ja keine, der Lucien Favre wird auch nicht auf unter der Brücke landen.
Ich finde schon, dass er sich
die Reise zu Ende ist.
Ich finde schon, dass er sich verändert hat, ob jetzt auf öffentlichen Druck, auf Druck seiner Vorgesetzten, wie auch immer, vielleicht auch auf Druck der Mannschaft, mit dem Wort Druck muss man ein bisschen gucken, also das sei jetzt mal dahingestellt, aber ich finde, er hat sich da deutlich zu seinem eigenen Wohl, und das hat er, glaube ich, auch sehr gut gespürt, zu seinem Wohl verändert. Es wurde oft das Bild kolportiert, er sei da irgendwie ein bisschen beratungsresistent, so im Tuchel-Style, ja, der lässt sich sowieso nichts sagen. Ich finde, das hat er aufgelöst. Das, was sie jetzt spielen, ich habe gestern dieses Spiel in Mainz gesehen, das war, da gibt es aber mal gar nichts zu meckern. Na klar, auch Mainz hat da wieder in die Karten gespielt, aber trotzdem, das ist toll, da hinten raus mit den drei Leuten hinten, den zwei Offensiven, das war eine unfassbare Wucht, Offensivpower. Dann Sagadou, Akanji und Hummels hinten drin, das ist gut, das ist echt gut. Da hat er sich verändert. Er hat noch beim 3-0, beim 4-0 ist er immer noch an der Linie rum und weiter und hat sich da total eingebracht. War ich auch nicht gewohnt von ihm. Er hat totalen Witz mittlerweile auch in den Interviews, auch danach. Habe ich gedacht, huch, ich weiß nicht, wie oft ich mit ihm jetzt schon irgendwie gesprochen habe, aber in den letzten Wochen, das war jetzt 2-3 Mal, da stand gefühlt ein anderer Mann vor mir. Irgendwas hat sich da getan. Was die Triebfeder jetzt dafür war, weiß ich nicht, aber mit Sicherheit auch, dass die Großkopferten da mal gesagt haben, Burschi, jetzt gilt's. Aber ganz sicher.
Burschi, jetzt gilt's. Komm, dann lassen wir mal hören, was er gestern gesagt hat zur Stimmungslage.
Wir haben immer gute Stimmung gehabt in der Mannschaft, ob es manchmal sehr, sehr schwer war. Und das gehört dazu auch. Und ich denke auch, das Spiel in Berlin war auch sehr, sehr wichtig. Wir haben in Berlin gewonnen. Und es war sehr, sehr wichtig. Nachher haben wir gesehen, wir haben Düsseldorf geschlagen, 5-0 zu Hause mit einem sehr gutes Spiel. Aber und nachher die Champions League Quali erreichen, das gegen Inter Milan und Barcelona, und das hilft dann, wenn nicht. Das ist klar.
Mario, du hast ein bisschen merkwürdig geguckt, als er gesagt hat, ja, die Stimmung in der Mannschaft war immer gut.
Naja, gut, ich meine, das wissen wir alle, dass die Stimmung
wohl. Kann nicht so gewesen sein, ne? Wahrscheinlich.
3-4 Wochen bestimmt nicht gut war. Das hat man auch an ihm gesehen, dass die Stimmung nicht bei ihm nicht besonders gut war. Klar, jetzt nehmen wir mal die Spiele, Herr da. Mit Borussia Dortmund solltest du eigentlich in Berlin gewinnen. War aber auch kein überragendes Spiel von.
Gut, die waren in Unterzahl natürlich dann auch irgendwann.
Ne? Gegen Düsseldorf. Düsseldorf kriegt im Moment regelmäßig 3, 4, 5 Tore. Ist auch kein großer Maßstab. Der große Maßstab kommt jetzt, glaube ich, im nächsten Spiel. Ist, glaube ich, Leipzig, oder?
Dienstag
ist Leipzig. Da gucken wir mal, ob danach die Stimmung immer noch so gut ist und ob er dann immer noch so lacht. Das sind die Spiele, wo es drauf ankommt. Jetzt können sie zeigen, dass sie wirklich auf dem Weg sind, auch Meister zu werden. Nochmal die letzten 2, 3 Spiele, die auch Champions League, die Qualifikation, da haben sie ja so ein bisschen durchgewurschtelt, ne, muss man ja auch sagen.
Aber Inter und Barca
war eine schwere Gruppe, ne?
Natürlich, ja. Kein Thema, war eine schwere Gruppe. Aber haben sie auch sehr viel Glück gehabt, dass sie da weitergekommen sind. Ich weiß nicht, was passiert wäre, wenn sie nicht weitergekommen wären.
Was dann?
Ob dann die Stimmung auch noch so gut gewesen wäre nach dem 4-0 gegen Mainz. Ich weiß nicht, ob er dann die Winterpause, ob er danach nochmal zurückgekommen wäre. Weil ich glaube, das war ein großes Ziel von Borussia Dortmund.
Aber er hat es geschafft erstmal, das müssen wir festhalten. Also komm, 4 Siege in Folge.
Er ist auch gelöst, ne? Man sieht es ja, jetzt lacht er auch mal.
Trotzdem lass uns gleich mal aufs Spiel auch gestern eingehen. Mensch. Martin Weider, du warst doch fertig, oder nicht?
Nee, aber jetzt bin ich fertig, so.
Dann schauen wir auch schon voraus. Geht ja das Spiel dann gegen Leipzig, diesen momentanen Tabellenführer, haben das gestern auch souverän gelöst, ein Spot. Dann kann Mario wieder weiterreden. So, also Dortmund gewinnt gestern 4-0 in Mainz. Mainz ohne Chance, hast du gesagt, aber du wolltest was ganz anderes sagen wahrscheinlich gerade.
Ich wollte Mario noch zuhören.
Und ich weiß nicht mehr, was ich sagen wollte. So.
Nein, ich wollte damit sagen, dass Borussia Dortmund vor ganz kurzer Zeit, da sind wir auch wieder beim Thema Kurzfristigkeit, das war, was wir bei Coutinho eben hatten. Wenn ich mich nicht ganz irre, es ist 4 Wochen her, da stand es 0-3 gegen Paderborn zur Halbzeit. Und da gab es Schimpf und Schande und richtig Lack auf die Möbel. So, und dann kommt eine zweite Halbzeit und irgendwie, als wäre es eine Metamorphose, dass sich plötzlich alles verändert
nicht
und
so
alles,
viele Fremdwörter
alles entwickelt. Also irgendwas ist
da. Aber der Trainer hat ja auch was gemacht.
Irgendwas, genau.
Marcel hat es ja richtig angesprochen, diese Taktikumstellung. Und das ist, glaube ich, auch das, was Favre in einer seiner einzigartigen Wortmeldungen nach dem Spiel wieder versucht hat rüberzubringen. Die Mannschaft spielt jetzt ein 3-4-3 und fühlt sich darin viel, viel wohler. Und dass er sich da auch ein bisschen verändert hat und von diesem sturen Weg runtergegangen ist, gibt ihm natürlich auch Kredit in der Mannschaft. Und
deshalb, lass uns doch mal auf das 2-0 gucken. Sag das einfach mal. Da kannst, weil Zagadou war ja lange Zeit außen vor eigentlich. Hat gar nicht gespielt. Ne? Der breitete sogar das zweite hier vor. Also, so, bitte, ich hatte dich unterbrochen. Also,
Sie spielen jetzt das 3-4-3 mit drei langen Spielern hinten drin, Hummels in der Mitte und die zwei links und rechts von ihm treiben das Spiel an. Also ich glaube, sie haben da eine Formation gefunden. Und das sind wir auch, wie wir vorher bei Bayern gesprochen haben, wenn du die Mannschaft mit dem Boot hast.
Ich meine, da ist natürlich auch kein Mainzer weit und breit, das muss man auch mal festhalten.
80 Meter mit dem Ball laufen, also so unfallfrei darf man noch erwarten.
Ich glaube, der hat sich selbst erschrocken, dass ihn keiner angreift.
Aber das Auge ist geil.
Ja, aber wie gesagt, also die taktische Umstellung geht voll auf. Und das wurde eben seit Berlin so praktiziert und seitdem läuft es auch. Also man sieht schon, dass der Trainer in so einem Verein nicht so eine unwichtige Rolle hat.
Aber dieses Problem zieht sich doch eigentlich schon viel länger. Also das ist ja, rührt ja eigentlich noch aus der vergangenen Saison.
Welches Problem
meinst du? Mit Lucien Favre, als er verweigert hat, Titelambitionen zu äußern. Und seitdem ist doch im Prinzip dieses sie passen nicht so richtig zusammen, unterschwellig immer dabei.
Aber ich sage nochmal, die Punkteausbeute ist ja sensationell. Ne?
Trotzdem. Ja, aber trotzdem bleibt doch das Bekenntnis von Watzke, und den nenne ich jetzt mal an erster Stelle, bleibt doch aus. Das hat doch auch einen Grund.
Ja, welchen?
Ja, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass das so richtig zusammenpasst.
Wobei Borussia Dortmund ja jetzt nicht als Trainer-Vernichtungsverein bekannt ist. Also die haben in den letzten 12 Jahren genau ein einziges Mal den Trainer innerhalb der Saison gewechselt. Das war von Bosch auf Stöger.
Herr Watzke hat eine ganz hübsche Strecke und das weiß er ja auch.
Also in den letzten nochmal seit Bosch, 2008,
Tuchel, das jetzt Stöger, also der weiß schon, wenn das jetzt schief geht und er wollte ihn mit, wird man ihn hinterfragen auch. Und das weiß er auch. Also insofern, sie wollen mit den Bayern mithalten. Und das müssen sie auch irgendwann mal von ihrem finanziellen Potenzial. Sie können sich noch immer so kleinreden, zumal, ja, die Bayern, sie sind ein gestandener Champions League-Dauergast. Insofern, und haben über gute Transfers, haben sie sich ein Polster geschaffen. Sie sind heute ein Club, der Ambitionen haben muss. Und die Frage, wenn sie sich ganz nochmal, wir haben vorhin über Flick geredet. Das ist doch keine, oder Kohfeldt, es geht doch nicht um Sympathiepunkte, sondern ist Lucien Favre von seiner Art und von seiner Art, Fußball zu denken, der mit dem wir diese Ziele gemeinsam erreichen. Und wenn man feststellt, wir haben uns geirrt,
zwischendrin durfte man die Frage ja auch mal stellen. Also es war ja nicht so, dass es alles so wunderbar da flutscht.
Und in der Saison, wenn du nicht ganz vorne bist, wo die Bayern dermaßen Zeug haben liegen lassen, musst du dich fragen, da kann der Punkteschnitt noch so gut sein, where are we? Und wenn ich war die Woche bei Inter gegen Barcelona, wenn Barcelona mit der B-Mannschaft nicht Lust hat, Fußball zu spielen, dann ist der Abend, können sie spielen gegen Slavia, wie sie wollen, da ist der Abend gelaufen. Und ich habe das hier gesagt vor ein paar Wochen, wenn der Abend kommt, wo du raus bist aus der Champions League, Prost, aus der Champions League an Weihnachten, na, die Diskussion hätte ich gern gesehen, da nützt dir kein Punkteschnitt. Es ist jetzt gut gelaufen, er bewegt sich, die Dinge bewegen sich, und das muss man jetzt in Ruhe, nicht von Woche zu Woche, das hören sie ja wenigstens auf, dieses Geraune im Hintergrund. Mhm. So kannst du keinen Erfolg haben.
Was ich ganz
wenigstens bis Saisonende werden sie das in Ruhe sich überlegen können. So wie die Bayern sich überlegen müssen, gehen wir mit Flick den Weg, werden sie sich in Dortmund überlegen, und sie sind sich noch nicht einig. Sie sind sich nicht 100% einig, egal wie der Punkteschnitt ist. Mit Favre gehen wir in die Zukunft, wie wir sie uns vorstellen. Was legitim ist von beiden Seiten.
Also,
ich bin auch nicht sicher, dass Herr Favre sagt, so wie das gelaufen ist diese Saison, das finde ich
so toll. Muss ich unbedingt weitermachen.
Bei Dortmund.
Ja,
der ist auch sensibel.
Also, wir werden natürlich auch darüber noch sprechen. Gleich was Neues in Sachen Regelkunde. Stützhand und Schützhand. Na, ja, du weißt schon, was ich meine, Martin, weil du warst ja live vor Ort. Und Julian Nagelsmann hat sich übrigens auch geäußert zu Haaland, heißt er, ne? Oder wie wird er?
Haaland. Ne?
Das sprechen wir gleich Wir schauen da natürlich auf die Partie am Dienstag, was uns da bevorsteht. Dortmund gegen Leipzig. Vorher nochmal die Riesenchance für Sie, 200.000 Euro mitzunehmen. Vielen Dank. Hi von Adel und Bent, live aus dem Hilton Hotel am Münchner Flughafen, der Check24 Doppelpass. Wir gehen nochmal nach Mainz. Die verlieren 0-4 gegen Borussia Dortmund, hätte auch höher ausgehen können. Oder eben nicht, das wollen wir jetzt mal fragen. Wir schauen mal auf diese Szene, Stützhand. Mario hat das noch nie gehört, hat er mir eben gesagt. Nee. Die Dortmund im Angriff.
Torhüter.
Benjamin Cortus lässt weiterspielen. Und dann wird das überprüft. So, jetzt bin ich mal... Ich frage mal erstmal Clemens als erstes. Stützhand, weil er sich mit dem einen Arm, wenn ich es richtig verstanden habe, aufstützt.
Ja. Also für mich ist es kein Elfmeter. Also anders, anders.
Kein Elfmeter?
Nee, anders kannst du, wenn du so reingrätscht, irgendwo musst du mit deinem Arm hin. Sicherlich kommt er dann so ein bisschen in die Situation, wo er den Ball unter sich hat oder unter seinem Körper und zwischen den Armen, aber er nimmt die Hände dann direkt weg. Aber also ich weiß nicht, wie man da anders
grätschen soll. Die Hände. Man muss ja schauen, was die zweite Hand macht. Also normalerweise Stützhand, er fällt und der Ball geht und dann würde er ja normalerweise zu Reus zurückkommen, der Ball.
Ja, wenn aber alles das geht so schnell in der Situation. Er will sich mit der anderen Hand ja auch wieder.
Er greift ja praktisch mit beiden Händen.
Er hat den besser festgehalten als sein Keeper.
Aber können wir uns nicht auf Folgendes verständigen? Also dass er wollte ganz sicher nicht. Von mir aus, obwohl mir das fällt mir auch schon schwer. Er wollte keine Hand spielen. Soweit würde ich fast noch gehen, aber es fällt mir schwer. Aber dann hat er halt Pech, dass die ganze Bewegung so ist. Und dann muss ich die Situation bewerten. Die eine Mannschaft möchte Tore erzielen, die andere möchte verhindern. Hier wird eine Möglichkeit
verhindert.
Insofern muss ich leider Elfmeter geben. Es kann doch überhaupt keine Frage sein, sonst wären wir verrückt.
Also der Saint-Just ist das, bringt den Ball, hier sieht man es sehr gut, einfach zum Erliegen.
Ja.
So, da hat er ein Fest.
Er bremst
ihn auf null. Also die Stützhand ist okay, aber mit dem anderen Arm hält er ihn fest.
Und dann muss
eigentlich ein klarer Elfmeter. Der Schiedsrichter
die Stützhand zuerst dann, oder wie? Benjamin Cortus hat ihn,
ja. Stützhand zuerst. Ja, aber dann nimmt er den Ball mit der anderen
Hand. Dann ist es trotzdem Hand, ne?
Also, ja. So, und jetzt sind wir wieder im Bereich, ist es eine glasklare Fehlentscheidung? So, dann, er hat ja ans Ohr gefasst, also hat er einen Kommentar aus Köln dazu bekommen. Er hat es nicht selbst am Monitor verfolgt. Und wenn die beiden Schiedsrichter der Meinung sind, es ist keine glasklare Fehlentscheidung, dann liegt es im Ermessensspielraum, damit Grauzone und es geht weiter.
Aber
das ist die Erklärung, warum er hat weiterspielen lassen. Also für mich ist es, wenn ich diese langsamen Bilder sehe mit dem zweiten Arm, ist es eigentlich ein ganz glasklarer Elfmeter.
Warum um Himmels Willen? Das muss mir nur jemand erklären.
Steht ja neu im Regelboard. Seit dieser Saison,
Regel 12. Warum geht er nicht, nachdem er den Hinweis bekommt, du pass auf, vielleicht hast du es aus dem Winkel nicht so sehen können, warum geht er dann nicht hin und behält die Urteilsfindung in eigener Hand? Warum geht er dann nicht hin, guckt sich das an und entscheidet dann? Er kann ja auch falsch entscheiden, aber zu sagen... Nee, ich guck's mir nicht an.
Ich bin grundsätzlich ein Freund, sich auf die Meinung eines kompetenten Kollegen zu 100% zu verlassen. Sonst haben wir Überwachungsstaat.
Nein, wir sind nicht Überwachungsstaat, sondern aber der Schiedsrichter auf dem Platz ist der entscheidet.
Ja,
nicht niemand
anders. Ja, ne? Aber ich vertraue doch meinen Kollegen.
Nee, ja, aber dafür vertraue ist niemandem. Ich bin der Spielleiter und gucke es mir an. Ich entscheide am Ende, was ist richtig, was ist falsch. Mann. Sonst haben wir einen Überwachungsstaat, dass von außen mir jemand sagt, du, es ist alles okay. Ich gucke, dann gucke ich es mir an und sage, habe ich falsch gelegen, Wiedersehen. Wo ist das Problem?
Und bei der Situation, der Schiedsrichter steht sehr gut, der muss es selbst auch sehen. Der kann das selbst sehen, weil er guckt die Situation an.
Ja, ich habe es gesehen.
Der kann so. Und er muss auch selbst beurteilen können, dass er beide Hände dran hat.
Schau, er sagt aber gleich weiterspielen.
Sieht es ganz klar.
Guck. Ich finde, wenn er ihn gegen die rechte Hand, mit der vergrößert er seinen Körper, wenn er ihm gegen die rechte Hand schießt während des Tacklings, dann ist es für mich auch ein glasklarer Elfmeter. In dem Fall, er ist in der Bewegung, will schnell aufstehen, kriegt den Ball zwischen die Arme. Also für mich ist das kein
100%. Aber er wirft sich schon auf den Ball. Man sieht wirklich, er will verhindern, dass der Ball nochmal zu Reus zurückkommt. Ich meine, Reus hat die Bilder nach dem Spiel auch gesehen, als sich halb totgelacht, wer das dann nochmal gesehen hat.
Also ich gehe sogar so weit durch diese Veränderung in der Regel 12, eben mit dieser Stützhand. Dadurch, dass das reinkam, letztes Jahr wäre da ein Elfmeter gepfiffen worden. ganz sicher. Nur mit diesem neuen Parameter da drin fängst du an, nochmal einen kleinen Nebensatz aufzumachen. Ah, könnte ja Stützhand sein. Okay, ist Stützhand.
Aber es zweifelt doch niemand an der Stützhand. Es ist das Entscheidende, was ja danach passiert. Und dann ist es nicht mehr Stützhand. Und dann gebe ich Marcel recht, er hat die Möglichkeit, sich es anzuschauen.
Aber das hast du doch nicht nutzen. In der ersten Wahrnehmung bei der Geschwindigkeit.
Er sieht es doch ganz gut. Er schaut doch genau drauf. Der andere wirft sich auf den Ball wie ein Torhüter.
Also ich wollte kein Schiri sein. Jede Woche die ärmste Sau, habe ich keinen Bock drauf.
Aber es ist doch prima, dass ihm mitgeteilt wird, du pass auf, das kann man auch anders sehen. Und dann gehe ich es mir angucken, der darf ja dann bei seiner Meinung bleiben. Geht überhaupt nichts dagegen. Ja, er darf Fehler machen, wie jeder gestern bei euch genug anderswo. Das ist doch das Normalste von der Welt. Nur wenn ich mir das nicht angucke und sage, das ist hier kein Elfmeter, dann habe ich...
Ja, aber Clemens sieht es ganz anders.
Ich kann die Dortmunder, also kann ich völlig verstehen, dass das oder? Ist eine Riesendiskussion, natürlich. Also das ist ja keine hundertprozentige Situation, wo man sagt, gibt es nur Lösung A oder Lösung B. Er verbreitert im Endeffekt am Anfang mit der rechten Hand, fällt da mit der rechten Hand, will aufstehen.
Gucken wir uns jetzt mal die Schützhand an. Das ist allerdings ein Begriff, den wir jetzt kreiert haben, muss ich ganz ehrlich sagen. Das war in Düsseldorf gestern Abend gegen Leipzig.
So, Klostermann und Kahn Eiern.
Genau.
Mit einem Vollspann aus 1,50 Meter Entfernung. Welcher Mensch auf dieser Welt kann sich da so in Stellung bringen?
Weil er ein Tor verhindert.
Ja, wenn er den Arm unten hat, kriegt er dann einen Oberkörper. Das ist für mich keine Hand.
Aber er nimmt doch die Arme hoch, oder nicht? Er nimmt sie doch dahin.
Damit er den Ball nicht voll auf die 12 kriegt.
Wenn sie hier sind, die gibt es nicht mehr. Schutzhand gibt es nicht mehr. Wenn er sie hier hat und wird angeschossen aus einem Meter, dann möchte ich, also wirklich, dann drehe ich durch, wenn mir dann...
Also, hier hat er übrigens nachgeschaut, ne? Weil du das gefordert hast.
Aber Martin, das passiert halt im Fußball, ne? Wenn man mal abzieht, dass mal einer den Ball in die Fresse kriegt. Das kann schon mal passieren.
Aber ist das bei dir auch passiert, oder?
Ja, bei mir haben die immer geschützt, Alter. Wenn ich aus 80 Meter draufgeschossen habe, hat sich der Torhüter schon geschützt.
Über allem steht das Wort Absicht. Ich unterstelle hier Kahn Ayhan zu 0,0% Absicht.
Keine Absicht, klar. Aber trotzdem verbreitet er wieder
die es ist einfach die Bewegung. Das ist keine natürliche Handbewegung. Schutzhand gibt es nicht mehr, haben wir auch klargestellt. Also, finde ich, gibt es keine Diskussion.
Clemens, das ist jetzt für mich auch keine natürliche Handbewegung.
Vorher, also das ist ein Elfmeter für dich auch dann, richtig? Ja, er wird natürlich leicht weggeschubst. Nein?
Aber er kriegt ja schon mit beiden Armen verbreitet er ja schon die Körperfläche.
Ja, er schützt sich schon so, ne? Also hat schon, ich meine.
Aus der ersten Wahrnehmung hat der Schiri auch gesagt, ist nichts. Erste Wahrnehmung. Und der steht auch gut. Guckt euch an, wo er steht. Ja. Steht genau in der Flucht, in der Verlängerung. Sieht man hier jetzt nicht gut, aber auf dem anderen Bild. Ja. Wenn er den Arm unten lässt, geht dann ein Körper. Geht also auch nicht rein.
Er geht auf jeden Fall gegen die Hand, da sind wir uns aber einig, Martin.
Da ist er gut, war ein Elfmeter, ich habe es ja schon verstanden.
Ja, und der Unterschied ist, er nutzt dann die Möglichkeit und schaut sich's an.
Ja.
Und dann kann er es ja wirklich, deswegen, dann hat er ja
aus seiner Sicht alles richtig
gegangen. Komm, wir machen was. Mario, komm, wir schauen aufs 1-0 von Leipzig. Erklär uns bitte mal, warum die so gut sind im Moment.
Ich habe es nicht gesehen.
Wie schwer es wird. Ja, deswegen zeigen wir es nochmal.
Ich setze an und dann erkläre es dir.
Ja, wunderbar, guck hier.
Toller Angriff.
Ja. Ja, jetzt pass mal auf.
Ja.
Der musste erst mal so machen. So, dann schick hinten.
Weil sie Tempo haben und weil sie Selbstbewusstsein haben.
Habe ich früher auch so vorbereitet, Dinger.
Ja. Nicht früher, jetzt, wir reden von heute. Guck mal hier.
Ja, aber
das finde ich gut. Oder?
Toll gespielt. Leipzig spielt überragende Fußball. Für mich Meisterschaftskandidat Nummer 1.
Clemens, auch da hat man ja, ist nicht unbedingt Unterzahl, ne? Aber die Düsseldorfer laufen natürlich alle. Das ist unglücklich, oder wie wollen man das formulieren?
Etwas wild.
Ja. Natürlich auch brutale Geschwindigkeit in Leipzig, muss man ja sagen.
Das ist natürlich, eine Kombination aus RB-DNA von Ralf Rangnick über Jahre da reingekloppt.
Richtig, ja.
Und ein Nagelsmann, der mit modernsten Methoden daherkommt, der noch dann den Ballbesitzfußball auch noch oben drauf. Ich bin bei Mario, wenn wir über Meisterschaftskandidaten reden, sehe ich auch Leipzig mittlerweile ganz, ganz vorne. Das ist zwar eine blutjunge Mannschaft, aber im Kern seit 3-4 Jahren zusammen. Die können richtig was. Das macht mega Spaß zuzuschauen. Einzig, Und deswegen ist das jetzt eine ganz hohe Messlatte und eine hohe Hürde. Dortmund bisher gegen die richtig guten Mannschaften haben sie unentschieden gespielt oder verloren unter Top 6, Gladbach geschlagen.
Bayern zweite Halbzeit haben sie auch toll gespielt.
Ja, aber sie haben noch nicht so diesen Überfallfußball, den sie jetzt seit 5 Wochen, da hat ja Nagelsmann auch mal Alarm geschlagen. Bin mal gespannt, ob sie das gegen Dortmund hinkriegen. Aber
es ist ganz interessant, was er gesagt hat zu dem bevorstehenden Spiel am Dienstag dann in Dortmund. Das hören wir uns mal kurz an.
Wir würden die Hinrunde gerne mit 39 Punkten abschließen. Das wäre ein Traum, das wäre sehr, sehr gut. Das gab es einmal jetzt in der Vereinsgeschichte unter Ralf Hasenhüttl, das würden wir gerne wieder erreichen. In Dortmund ist natürlich eine Mannschaft, die in ähnlichen Sphären landen will wie wir. Die vor der Saison gesagt haben, sie wollen Meister werden. Demnach haben sie auch die nötige Qualität, die wir aus dem Spiel nehmen müssen, mit viel Tempo, mit viel Bewegung im Konterspiel, mit sehr viel Personal häufig im Konter. Ja, wir wissen, was auf uns zukommt. Wir wissen die Art und Weise, wir wissen, wie das Stadion ist. Wir sind gut vorbereitet und sind auch absolut in der Lage, da zu gewinnen.
Oh, selbstbewusst oder zu selbstbewusst?
Nee.
Gut, ne?
Nee. Das ist Selbstbewusstsein und du, das ist ja untermauert von denen, auch in der Champions League. Ich sehe die wenn die ein bisschen Glück haben in der Auslosung und nicht gegen Wunderteams kommen in 2 Spielen, sind die, das wirkt stabil. Das ist ja das. Das ist nicht jetzt mal ein Hype und man geht mal was, man nicht. Auch die Art, wie er mit der Mannschaft umgeht. Als sie die Delle hatten, dann war er so ein Mittelding aus wütend und beleidigt und die Mannschaft hat das aber verstanden und hat das mitgezogen. Jetzt hat er ein bisschen rotiert in Lissabon und erzählt dann hinterher, das hat mir nicht gefallen. Hier spielen welche Freestyle und das machen wir nicht. Jeder weiß, woran er ist. Der ist für sein Alter sehr weit und die Mannschaft ist für ihr Alter, aber sie ist lang zusammen, ist sehr weit. Und ich glaube, in München und Dortmund sind sie gut beraten, da genauer hinzugucken.
Mayer?
Ja, Marcel hat alles gesagt. Ich glaube, dass das, wir haben jetzt 6 Spiele in Folge, glaube ich, gewonnen.
Richtig.
Der große Maßstab, wie es Martin sagt, wird Dienstag kommen in Dortmund. Für mich ist Dortmund normalerweise zu Hause Favorit. Aber ich glaube, man... Ja, ich sagte...
Weil die zu Hause noch kein Spiel verlieren.
Ja, aber
verloren haben, Entschuldigung.
Und Leipzig, muss man ja wissen, hat ja auch noch den großen Vorteil, wenn sie in Dortmund gewinnen, sind die Dortmunder auch schon mal 7 Punkte hinter Leipzig. So, heute musst du noch abwarten, wie Gladbach in Wolfsburg, das wird auch kein einfaches Spiel. Aber die marschieren, ich kann mir im Moment gar nicht vorstellen, wer gegen Leipzig gewinnen soll. Wenn ich ganz ehrlich bin... Die spielen sensationellen Fußball seit Wochen. Julian hat es die Woche gesagt, da hat sie maßlos geärgert. Trotz, dass sie sich qualifiziert haben, trotz, dass sie unentschieden gespielt haben. Er ist völlig ausgetickt eigentlich. Und dann fahren die nach Düsseldorf, schrauben die völlig auseinander. Die fahren genauso, wie sie nach Düsseldorf gefahren sind, fahren die nach Dortmund. Dortmund hatte größeren Druck gegenüber Leipzig.
So, die Wintertransferperiode hat noch gar nicht angefangen, aber der Wahnsinn ist schon im vollen Gange auf der Wunschliste vieler Clubs, zum Beispiel Dortmund und Leipzig, wir haben es eben schon gesagt, steht ein junger norwegischer Mittelstürmer namens Erling Haaland. Der ist zwar seit einem Jahr Stammspieler in Leipzig, in Salzburg, aber so eine Granate soll er sein, dass man ihn mit Geld überschütten muss. So schaut's aus.
So schaut's aus wird präsentiert von Hylocare. Tägliche Pflege und Schutz vor trockenen Augen.
Um ihn streitet sich halb Fußball-Europa. Alle wollen Erling Haaland. Eine neue Dimension im Transfertheater. Sie kennen den gar nicht, das ist eine echte Bildungslücke. Der Bursche schießt Tore wie am Fließband in Salzburg. Deswegen müsste er eigentlich nach Leipzig gehen. Aber Dortmund will ihn auch und könnte ihn dringend brauchen. So dringend braucht ihn Leipzig wahrscheinlich nicht. RB hat Werner und als Backup Schick. Beide treffen prima. Doch bevor man Haaland zum direkten Konkurrenten ziehen lässt, sollte man vielleicht doch lieber selber zuschlagen. So schaut's aus. Das Problem ist, weder Dortmund noch Leipzig entscheiden hier. Der Ball liegt, wie man so schön sagt, bei Haaland. Der hat nämlich eine Ausstiegsklausel und darf für etwa 20 Millionen sogar im Januar den Verein wechseln. Früher nannte man sowas Winterschlussverkauf. Konnte ja keiner ahnen, dass der so durch die Decke geht. So schaut's aus. Ein 19-Jähriger wird von großen Clubs hofiert. Er fliegt nach Leipzig, von dort nach Dortmund und empfängt in Salzburg einen Vertreter von Man U. Moderne Zeiten.
Wir mussten erstmal früher gut sein,
um dafür belohnt zu werden. Heutzutage ist es umgekehrt. Du musst zeigen, dass du gut werden könntest und wirst dann schon mal belohnt.
Tja, so ist das. Heute muss man Talente frühzeitig erahnen. Vielleicht wird Haaland tatsächlich mal ein Kracher. Doch im Moment ist das Geschacher um ihn einfach nur ein neues Kapitel im völlig durchgeknallten Transferwahnsinn. So schaut's aus.
So schaut's aus wurde präsentiert von Hylocare. Tägliche Pflege und Schutz vor trockenen Augen.
Ist doch schön, wenn man sich den Verein aussuchen kann, Martin, oder? Hm?
Ja, wobei ich diese 20 Millionen oder 30 Millionen, da gibt es ja unterschiedliche Meldungen. Gibt es ja unterschiedliche Meldungen, ob da überhaupt was drin ist. Ich glaube, da wird von Beraterseite viel angeschoben. Er hat ja einen der Kerle auf diesem Gebiet. Herr Raiola ist das, der so wunderbare Jungs wie Herrn Pogba und Ibrahimovic auf seinem Zettel hat. Also er weiß schon, wo die langen Scheine zu holen sind. Ich glaube nicht, dass es hier um Leipzig oder Dortmund geht. Das ist mal so ein bisschen abtesten, um den Marktwert hochzujubeln. Also mit 20, 30 Millionen, der Kerl, das wäre ja ein Schnapper. Also das kann ich mir nicht vorstellen.
Wenn wir es vermeldet haben, kann ich dir sagen, es sind 20 Millionen.
Das
und ich glaube, dass der Junge hat schon einen klaren Plan. Ich glaube, er weiß, dass die Premier League, was sein Traumziel ist, ja. sein Traum, ja. Vielleicht noch eine Stufe zu hoch ist. Deshalb rechne ich der Bundesliga diesmal wirklich sehr, sehr gute Chancen aus. Ich war am Dienstag, habe ihn gegen Liverpool spielen gesehen. Da hat er sicherlich nicht sein bestes Spiel gezeigt. Aber man hat schon gesehen, was das für eine Kante ist. Also der ist ja wie Carsten Janka in schnell. Also wenn der
ich
mal
schon gedacht, das ist wie ich.
schnell.
Also 8 Tore Champions League, 5 ja. Dreierpacks, 28 Tore, 21 Spiele. Also die Zahlen sind schon, aber ja ist immer noch Österreich. Schon, also ja. Mattersburg ist nicht Manchester.
Ja, aber ja, er hat ja schon anderes. In der EM-Qualifikation mit der Jugendmannschaft hat er auch einen Rekord aufgestellt. Also der Typ ist schon Versprechen und er hat natürlich auch was nicht jeder hat. Der ist unheimlich selbstbewusst. Und das zeigt er auch. Und ich würde mich freuen, wenn wir in der Bundesliga sehen. Ich hoffe und ich glaube, dass es am Ende Dortmund oder Leipzig sind und Man U vielleicht noch ein bisschen früh kommt.
Er hat einen klugen Vater, der auch nicht nur aufs Geld guckt, sondern auch ein bisschen wirklich als Vater agiert.
Selbst in der Premier League auch
gespielt. Der selber gespielt hat. Und
stimmt.
Das Problem ist, oder ein Problem ist, dass der Solskjaer bei Manchester United war sein Trainer auch in Molde, also in Norwegen. Und
das ist ja blöde,
die Probleme bei Manchester United wissen wir, glaube ich, ja alle. Die nehmen alles, was sie kriegen können, damit es endlich wieder dahin geht, wo sie gern mal wären.
Die Frage ist, wie lange der noch Trainer ist bei Man U.
So. Darf man auch nicht vergessen. Diese Dinge werden entscheidend, aber das, was ich höre aus seinem Umfeld, zu Hause und auch andere Leute, die ihn gut kennen, England kommt zu früh. Sie würden dort von ihm Dinge verlangen, die er so noch vielleicht gar nicht leisten kann. Ich glaube auch, dass es hier wirklich um Dortmund und Leipzig geht. Leipzig, wenn Werner bleibt, dann wird er sich das auch überlegen. Und da ist er auch gut beraten, sehr gut beraten, ja. Ist er. Wenn ich da nicht spielen kann, in dem Alter muss ich spielen. So, in Dortmund glaube ich, wenn Lucien Favre Trainer bleibt und sich weiter so flexibel zeigt und auch einen Mittelstürmer akzeptiert mal mit einer Nummer 9, der auch dann eine Nummer 9 spielt, und das scheint ja in die Richtung zu gehen, dann wird er dort spielen. Also er kann es sich wirklich aussuchen. Und ob es jetzt 20 oder 30 Millionen sind und erst ein Versprechen auf die Zukunft. Aber wenn ich mir den jetzt für das Geld sichern kann und die Alternative ist, ich nehme ihn nicht und muss ihn nächstes Jahr einen für 150 Millionen und tendenz steigend suchen, dann entscheide ich mich sehr wohl für so einen Jungen.
Und selbst wenn es nur Business ist, du nimmst ihn und verkaufst ihn für horrende Summe.
Man darf halt nicht vergessen, wir haben das Gehalt noch nicht im Kopf. Gell? Da ist Raiola ja auch bekannt, wenn man an die Pokerei mit Delikt denkt bei Juve. Ja, also das ist, glaube ich, eher die Problematik, dass du, wenn du jetzt so einen Spieler holst und diese Divergenz zwischen dem tatsächlichen Wert und dieser Ausstiegsklausel, musst du ja dann dem Spieler auch ein Gehalt on top zahlen. Dann hast du natürlich die Frage mit dem Gehaltsgefüge in der Mannschaft. Wenn Hummels jetzt da hört, der kommt und verdient vielleicht dann so viel wie er, das wird die entscheidende Frage sein. Ne?
Wie, dann kann Hummels doch nicht sagen, er soll nicht kommen, oder was?
Doch, aber wir müssen natürlich eine Lösung
finden.
Aber wir können jetzt nicht nur sagen, der kostet 20 Millionen, den müssen wir auf jeden Fall holen. Ich habe gehört, dass er sehr hohe Gehaltszahlen aufruft.
Ja, bei dem Berater ist das ja klar. Ne?
Aufgrund des Managements. Ja. Ich glaube, da gebe ich dir recht, Vater
und Sohn eigentlich
relativ klar sind.
Ja.
Aber du musst halt da mal schauen, soll man den jetzt über einen Witzel in der Gehaltstabelle stellen, dann hast du halt wieder ein anderes Problem im Team. Also das sind Sachen, die jetzt eine große Rolle spielen.
Wobei, wenn er dir weiterhilft, sind die...
Ich verstehe das jetzt praktisch richtig. Marcel, wenn er sagt, einer kommt mit 19.
Die Kabine klärt alles.
Wenn er noch heute mehr schon Geld verdient, wie ein gestandener Spieler, der schon da ist, gehen die dann hoch auch zum Vorstand und sagen, Moment, das geht nicht. Ich muss mehr verdienen.
Richtig.
So verstehe ich das auch recht.
Du bist nicht nur Mentaltrainer,
das kann so sein, es sei denn, die bisher sehr viel mehr verdient haben, sehen, dass einer kommt, der uns sehr weiterhilft. Also bei Bayern, dass Lewandowski ja gesagt, bevor hier einer mehr verdient als der Pole, müssen wir aber sicher noch mal in Ruhe drüber reden. So, der sieht, also, dass Coutinho kommt, der ihm hilft, wenn es gut ist, 40 Tore zu schießen, dann ist man sehr wohl auch gesprächsbereit.
Also, Marcel, sei mir nicht böse, aber so ist das Leben dann
eigentlich. Habe ich gesagt?
Ja, ich sag das jetzt. Nee, ich sag das jetzt. Ne?
Aber er zahlt auch für dich.
Tel Aviv, so ist das Leben. Ja.
Ja. So, gleich sprechen wir noch über den Spieler, der es geschafft hat, in 15 Bundesligaspielen zum zweiten Mal vom Platz zu fliegen. Und zwar gestern in Köln. Die Rede ist von Bailey. Also zum zweiten Mal glattrot. Nach uns wie immer Pur Landstein, Jochen Stutzki, ihr Gastgeber. Jochen, bitte. Kaio von Adel und Bent. Wir sind immer zurück live im Hilton Hotel am Münchner Flughafen beim Check24 Doppelpass. Und schauen mal, ja, wenn Anspannung heißt es, von einem abfällt. Das wollte ich sagen, nicht Abspannung. Abspann machen wir gleich. Anspannung abfällt. Schauen Sie mal nach Köln gestern. Markus Gisdol und Horst Held. So, erster Sieg für die beiden. Übrigens, Markus Gisdol hat sich bei dieser Aktion nicht verletzt. Das können wir schon mal festhalten. Ganz anders dagegen die Situation beim Gegner, bei Bayer Leverkusen. Da ist jetzt viel Ärger im Haus aufgrund dieser Szene. Leon Bailey reingekommen. Tja, ich glaube, da gibt es keine andere Entscheidung. Ne? Christoph, oder?
Nee, da gibt es keine andere Entscheidung. Ist ja doch immer wieder so ein bisschen verdutzt, was dann für Reaktionen auf dem Platz gezeigt werden.
Also hier nochmal, da sehen wir den Zweikampf. Und
aber ich finde es cool hier, dass der Kölner Kollege nicht direkt stirbt auf dem Platz, was wahrscheinlich 99% aller anderen machen, aber von Wendell, das ist halt reine Doofheit. Also, ich meine, der ist vor ein paar Wochen...
Bailey.
Das war vor ein paar Wochen schon mal nachtreten, also Tätlichkeit jetzt wieder. Gibt so einen Schlag per se 3 Wochen plus, weil vorbestraft, noch eine Woche zu, heißt, er kann ab Februar wieder Fußball spielen, kann er länger Urlaub machen in Jamaika. Doofheit, also schwächt Leverkusen total. Ich weiß nicht, was das soll. Also, ich glaube, die Benders haben ihn sich auch direkt mal ranzitiert. Ne?
Rudi Völler hat sich auch schon.
Ja. Insgesamt, die finden das toll.
Also, gut. Ja. Genau, Lars Bender hat ja da auch gesagt, er erwartet in jedem Fall eine Entschuldigung. Rudi Völler meinte dann noch, also bei ihm fehlen mir etwas die Worte. Und auch Lukas Radetzky hat gesagt, also da haben wir uns jetzt selbst geschlagen und dürfen uns nicht so provozieren lassen. Also es kam auch intern in der Mannschaft nicht wirklich gut an. Das kommt bei uns aber hier sehr gut an. Wir haben nämlich Spenden und die will ich natürlich auch noch vortragen vom Bayern-Fanclub, die Spreeadler und von den 6 Bayern-Fans aus Oranienburg. Herzlichen Dank, Check24, verdoppelt wie immer.
Wunderbar. Clemens, du bist ja kein Fan von Wintereinkäufen, habe ich eben festgestellt. Du sagst, es ist immer sehr, sehr schwierig. Ne?
Das habe ich noch nicht gesagt. Aber
wie sieht es bei euch aus?
Schwierig.
Ja, die Situation ist schwierig. Oder? Ich meine jetzt,
nein, erstmal ist es im Winter. Ich finde es allgemein im Winter sehr schwierig, Transfers zu tätigen. Aber natürlich haben wir den Markt im Auge. Und wenn wir uns irgendwie verstärken können und dazu noch die finanziellen Möglichkeiten dann haben, dann haben wir da die Augen
und
Ohren immer offen.
Wenn du so formulierst?
Viele. Schwierig.
Auch schwierig, okay. Was ist mit Gregoritsch?
Danke. Schwierig.
Ist momentan jetzt... nicht so das Hauptthema bei uns.
Bentaleb?
Auch nicht.
Fällt dir noch ein Name ein? Christoph?
Nö, das wären auch so die beiden, an die ich gedacht hätte. Aber so wie ich informiert bin, gibt es keinerlei Möglichkeiten, irgendwas zu machen. Also der Verein wird sich das offen halten, aber die sind 13, 15 Millionen Euro ins Risiko schon gegangen. Die müssen nächstes Jahr im Sommer eingenommen werden. Und da geht nichts.
So, da ist bei uns, ne? Müssen Sie unbedingt reinschalten. Schauen Sie mal. Das ist nicht Alice im Wunderland, sondern das ist unser Hartwig Töne im Darts-Wunderland.
Einen lieben Gruß aus London. Wir sind hier im Alexandra Palace und die haben schon eine Menge Spaß, denn gleich geht's wieder los. Der dritte Tag der Darts-Weltmeisterschaft. und wir freuen uns auf tolle Matches. Und innen drin wird die Stimmung dann auch sicherlich sensationell sein. Ab 13.30 Uhr geht es dann also los mit dem Livestream bei Sport1 und ab 14 Uhr melden wir uns dann live im TV. Der dritte Tag der Darts-Weltmeisterschaft. Wir laden euch ein und damit zurück zum Doppelpass.
Also Freude pur, muss man sagen. Wunderbar. Hat die schöne Grüße nach London. Wir haben auch unser Bier. Clemens, herzlichen Dank für den Besuch. Ja. Nicht so einfach nach dem 1-6, ich weiß. Und viel Glück für die, erstmal die beiden Spiele jetzt, muss man ganz klar sagen. Ja, an der Stelle. Also, wir sehen uns nächste Woche nochmal. Nee, ist nicht die letzte Sendung. Wir haben noch Best of danach, aber die letzte Sendung zur aktuellen Vorrunde der Fußball-Bundesliga. Also, ich danke euch. Ihnen schönen dritten Advent. Und jetzt geht's weiter mit Vorlandstadt. Thank you.